Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Der 14. Spieltag steht vor der Tür und wie immer werden wir hier, namentlich ist das der Moderator, der bin ich, Julius Eid, und unsere zahlreichen Experten und Expertinnen einen Blick vorauswerfen auf jede einzelne Partie dieses 14. Spieltags, der erste im Dezember. Wir gehen mit langen Schritten Richtung Winterpause. Es gibt natürlich noch einiges zu klären. Heute über allem stehend dann doch wohl für die meisten das Topspiel zwischen Dortmund und den Bayern. Aber auch auf anderen Plätzen warten spannende Fragen auf uns, die es zu beantworten gilt. Und das gilt auch für das erste Spiel, mit dem wir hier einsteigen werden. Es ist das Duell zwischen Union Berlin und RB Leipzig. Und gerade der Gast, der hat da, wie gesagt, diese Fragen durchaus zu beantworten, nach jetzt wieder zwei Niederlagen in Folge in der heimischen Liga. Wir sprechen drüber mit Mara Muster von Plattsport. Hallo Mara.
Hi Julius.
Und auf der anderen Seite mit Ronny Mum vom Bullenfunk. Hallo Ronny.
Hallo ihr zwei.
Ja, die Ausgangssituation, wenn wir auf das letzte Ergebnis blicken, ist für beide Vereine ähnlich. Zuletzt gab es eine Niederlage. Allerdings, damit haben vielleicht nicht alle gerechnet, Union Berlin zwei Tabellenplätze und zwei Punkte vor Leipzig, deutlich besser in die Saison gekommen. Zuletzt gab es trotzdem die Niederlage gegen Eintracht Frankfurt, ein 2:1 am Ende auswärts. Mara, wie hast du den letzten Auftritt von Union gesehen?
Das Spiel gegen Frankfurt war in meinen Augen, ich glaube, das schlechteste Spiel dieser Saison, wenn nicht sogar noch der letzten Saison. Man hat ja letzte Saison, ich glaube, so 5:2 gegen Frankfurt bei so einem Geisterspiel verloren, wo Robert Andrich ja noch diesen sensationellen Rückpass als Eigentor verwandelt hat. Da hat die Mannschaft aber noch richtig gekämpft. Die erste Halbzeit gegen Frankfurt, das war schon aus Union-Sicht, war es pure Verzweiflung. Es war wirklich Not auf dem Platz. Da hat hinten gar nichts gestimmt. Hätte Frankfurt das Tor getroffen, hätte es auch zur Halbzeit 3:0 für Frankfurt stehen können. Deswegen schlechtes Spiel. In der zweiten Halbzeit lief es besser. Dann hat man noch den Elfmeter bekommen. Und ja, zum Schluss dann noch dieses Gegentor. Man muss aber auch anerkennen, auch wenn Frankfurt selbst nicht die stärkste Mannschaft war auf dem Platz, Frankfurt hat verdient gewonnen und die Niederlage geht in Ordnung.
Wir blicken dann natürlich auch auf das letzte Spiel von RB Leipzig. Ebenfalls eine Niederlage zu Hause, 1:3 gegen Bayer Leverkusen. War das auch verdient, Ronny?
Ja, definitiv. Das war nach Hoffenheim wieder eine ähnlich schlechte Leistung und war am Ende verdient. Also man hatte zwar da nochmal kurz die Hoffnung nach dem 1:2, aber ich hatte irgendwie auch nie das Gefühl, dass man das noch drehen kann, weil es war auch nicht wirklich zwingend gefährlich. Und gefühlt hat es Leverkusen in Halbzeit 2 dann so ein bisschen verwaltet und so hart das klingt, aber ich glaube, die hätten jederzeit nochmal anziehen können und hätten nochmal ein Tor geschossen. Also war einfach wieder defensiv gar nicht stabil, gar nicht gut und offensiv auch wieder sehr, sehr einfallslos, sodass das am Ende schon verdient war für Leverkusen.
Mara, du hast es gesagt, einer der schwächsten Auftritte von Union in diesem Jahr. Da will man natürlich auch so ein bisschen Wiedergutmachung leisten und zurück in die Spur finden, gerade zu Hause. Andererseits, trotzdem natürlich würde ich aufgrund der Tabellensituation und aufgrund der bisherigen Saison sagen, der Druck liegt beim Gegner. Wie siehst du das bei diesem Spiel?
Also man darf nicht unterschätzen, welche Qualität in Leipzig im Kader ist. Deswegen muss man da schon irgendwie gegenhalten und auf dem Papier ist es die bessere Mannschaft, abgesehen von der Tabellensituation, das muss man so anerkennen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben zu Hause eben diesen Heimvorteil. Man hat nur gegen die Bayern verloren. Das kann man nutzen. Gerade auch durch die, ich weiß nicht, wie die Corona-Situation dort bei der Mannschaft ist, aber da fallen ja auch irgendwie einige aus oder sind in Quarantäne. Deswegen sehe ich da schon Union in der Pflicht, das auch zu nutzen und da 3 Punkte zu holen.
Ronny, auf der anderen Seite die Leipziger. Man hatte ja vielleicht so ein bisschen Hoffnung nach dem Sieg endlich mal gegen den fast schon Angstgegner Dortmund, dass man jetzt in der Liga auch zurück in die Spur findet und endlich mal den Erwartungen gerecht wird. Was folgte, sind gleich 2 Niederlagen, zuletzt eben auch die Heimniederlage gegen Leverkusen. Wie ist das zu erklären, dass bei Leipzig einfach diese Konstanz sich auch nicht einstellen will? Denn die Qualität, die hat Mara ja auch angesprochen, da würde, glaube ich, niemand sagen, dass die fehlt.
Oh, da reden wir ja nun schon ein paar Wochen drüber. Ich kann es dir beim besten Willen nicht sagen, woran das gerade liegt. Wir hatten ja das Gespräch erst gegen Paris. Sehr, sehr gutes Spiel gemacht, gegen Dortmund gewonnen, in Brügge was abgefackelt und dann halt die 2 Spiele mit Hoffenheim und Leverkusen dazwischen, wo es gefühlt eine komplett andere Mannschaft war, die da auf dem Platz stand und gar nichts gepasst hat. Kann ich gerade momentan wirklich nicht erklären. Gibt natürlich ein paar Ansätze. Es ist ein paar Sachen, die auch natürlich mit Corona zu erklären sind, wenn der eine oder andere fehlt, der vielleicht auch eine Stütze ist, wie Orban oder Paulsen, die da voran natürlich zu nennen sind, oder Olmo, der auch eine Alternative wäre. Trainer dann nicht dabei, seit 3 Wochen, glaube ich, jetzt auch noch der Co-Trainer mit Corona zu Hause. Das können alles Erklärungen sein, aber auf der anderen Seite hat es halt in Brügge funktioniert und da lief es gut. Da war es ein gutes Spiel, der die Mannschaft den Willen gezeigt und den Biss. Es gibt so ein paar Gerüchte, das ist halt immer noch das Thema Sportdirektor. Dann gab es jetzt wohl ein Gerücht über einen Mentalcoach. Also es gibt gefühlt zu viele Baustellen gerade und die Mannschaft kommt auch irgendwie nicht zur Ruhe und sorgt selbst dafür mit den Leistungen auf dem Platz. Und ich weiß nicht, wann man da mal in ein ruhiges Gewässer kommen möchte und irgendwo eine Konstanz immer gefühlt, wenn man die Chance hat, europäisch da dann hoch zu klettern und vielleicht auf den Champions League Platz zu schieben, entwickelt man sich gerade zurück und das muss dringend abgestellt werden, weil ja, die Mannschaft ja mehr oder weniger auf Champions League ausgelegt ist oder europäisches Geschäft und gegebenenfalls dann der eine oder andere vielleicht im nächsten Jahr oder vielleicht sogar schon im Winter sagt, okay, ich wechsle zu einem anderen Verein. Also da ist schon ein bisschen Druck da und muss mal gucken, wie die Mannschaft jetzt damit umgeht.
Druck und ein paar Baustellen auf Leipziger Seite. Wie sind denn die personellen Baustellen bei Union verteilt, Mara?
Nach der Covid-Infektion von Kevin Behrens ist Behrens wieder zurück im Kader. Ein Stürmer, ich glaube, so eine Type wie Behrens, das hat man auch gemerkt, hat uns gegen Haifa als auch in Frankfurt gespielt. Das ist auch so ein, für mich ist es so ein Mentalitätsmonster vorne, der auch noch richtig kämpft um die Bälle. Mal gucken, ob er gegen Leipzig eine Option sein wird. Ansonsten steht der gesamte Kader wieder zur Verfügung. Das ist sehr gut. Dementsprechend gehe ich da mit einem ganz guten Gefühl am Samstag ran. Freitag spielen wir schon, sorry.
Freitagabend, das erste Spiel dieses Spieltags. Und Ronny, dann natürlich auch an dich die Frage nochmal explizit nach dem Personal.
Ja, also gefühlt kommen welche zurück und die nächsten fallen aus. Also Pete Kolasi und Simakar sind jetzt wieder zurück nach ihrer Corona-Infektion. Josef Paulsen ist zwar auch von Corona wieder befreit, aber er hat ja noch sein Muskelfaserriss, wird also weiterhin ausfallen. Willi Orban und Noboa sind immer noch in Quarantäne. Olmo wird auch noch dieses Jahr keine Rolle mehr spielen. Jetzt fällt noch Bayer Lotze weg. Also es ist ein Auf und Ab auch da. Kommen welche zurück und die nächsten fallen aus. Es gab unter der Woche diese Schreckensmeldung, dass weitere Corona-Fälle aufgetreten sind, die aber sich in Anführungsstrichen nur auf den Betreuerkreis beziehen. Die Mannschaft erstmal nicht weiter schwächt. Von daher sieht es etwas besser aus. Das Personal sollte ausreichend sein, sodass wir 11 Mann auf den Platz bekommen und auch ein paar Optionen vielleicht auch auf der Bank haben. Also es ist immer noch ein bisschen angespannt, aber etwas besser dadurch, dass Gulaschi und Simakan zurück sind zumindest.
Immer noch etwas angespannt, also die Ausgangslage vor dem Duell von Leipzig bei Union Berlin. Und wir wollen natürlich auch noch wissen, wie unsere Gäste tippen. Mara, was glaubst du, wie geht's aus?
Ich glaube, nachdem man in Frankfurt nicht so performt hat, hat man morgen Abend richtig Lust, gegen Leipzig Punkte zu holen. Und die Punkte braucht man auch, um die Klasse zu halten. Ich sage, es wird ein schönes 2-0.
2:0 für Union Berlin, der Tipp von Mara Muster von Plattsport. Und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was Ronny Mum vom Bullenfunk tippt.
Ja, Union will ja immer gerne gegen uns gewinnen. Wir müssen aber fast zwangsläufig gewinnen und ich bin ja immer noch ein Optimist und tippe auf einen 2:1 für RB.
2:1 für Leipzig, der Tipp von Ronny Mum vom Bullenfunk. Und ja, der Druck definitiv bei Leipzig, auch aus meiner Sicht. Das hilft ja aber nicht immer. Deswegen tendiere ich tatsächlich dazu, dass wir hier vielleicht ein Unentschieden sehen und man eben doch nicht diesen dringend benötigten Sieg auf Leipziger Seite sehen wird. Mein Tipp, ein 1:1 zum Start in den Spieltag. Und ich bedanke mich bei Mara Muster, dass sie heute bei uns war. Danke, Mara.
Gerne.
Natürlich auch vielen Dank an Ronny. Danke, Ronny.
Sehr gern.
Und wir, liebe Hörer und Hörerinnen, haben natürlich noch einen gesamten Spieltag vor uns. Bleibt einfach dran und ihr kriegt die volle Packung, unter anderem auch schon das angesprochene Topspiel zwischen Bayern und Dortmund. Natürlich mit dabei. Bleibt gerne dran.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten lauf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ein erstes Mal für diese Episode. Herzlich willkommen zurück zum Bully Special. Eben gerade haben wir über das Freitagabendspiel zwischen Union Berlin und RB Leipzig gesprochen. Und jetzt sprechen wir über das erste Samstagsspiel, logischerweise. Es ist das Duell der TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt geht es. Und Hoffenheim hat tatsächlich 2 Spiele in Folge gewonnen, den hier erwarteten Rhythmus gebrochen. Jetzt die große Frage, kann das weitergehen? Denn auch Eintracht Frankfurt mit 3 Siegen in Folge sehr gut in Form in den letzten Wochen. Wir sprechen drüber mit Luis Löser von den Hoffenews. Hallo Luis.
Hallo Julius.
Ja, tatsächlich der erste Blick auf die Tabelle, wenn man sich vorbereitet auf so eine Besprechung, ist Hoffenheim und dann guckt man lange angestrengt in die Mitte und dann scrollt man irgendwann erschrocken nach oben und registriert, die stehen ja tatsächlich auf Platz 5. Und das liegt unter anderem daran, dass man jetzt 2-mal in Folge gewonnen hat. Gegen Fürth gab es ein 6:3 Ausnahmespiel. Wahrscheinlich auch, weil der Gegner dann doch ja ein Ausnahmegegner ist in dieser Saison. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, war natürlich maximal souverän. Nein, Spaß. Ja, es war eigentlich fast schon wie zu erwarten. Es war eigentlich Hoffenheim in der Nutshell in dieser Saison nach diesem Spiel gegen Leipzig, wo man einfach auch defensiv extrem kompakt stand, extrem konzentrierte Leistung und auch kämpferisch sehr präsent in Zweikämpfen. Und dann geht es gegen Fürth los und man geht erstmal in Rückstand. Hatte vor zwar auch Chancen, aber vor allem hinten war Hoffenheim offen, hat Fürth viele Räume angeboten, hat auch kam nicht so ganz mit Fürths Pressing klar, hat da immer ein bisschen arg einfach auf die Achter leiten lassen, wo die Fürther dann gute Balleroberungen holen konnten, so aus 1:0 erzielt haben und wo sie auch schon die Chance auf 2:1 hatten, kurz bevor Hoffenheim dann auf die Gegenseite das 1:2 geschossen hat. Also da, vor allem defensiv, da war noch einiges an Luft nach oben, dafür vorne drin natürlich mit Ilas Bebou und Jorginho Rüter, die da beide ein überragendes Spiel gemacht haben. Bebou mit einem Hattrick, Rüter mit einem Doppelpack und ich glaube noch einem Assist. Also da kann man nicht bloß meckern, haben halt die Räume, die Fürth ihnen anbietet, eiskalt ausgenutzt, wieder gezeigt, was die TSG eben in dieser Saison gut kann. Und das sind nun mal Konter und auch Hochpressen. Auch vor allem auf den Außen kam Fürth gar nicht klar mit David Raum, der ja an alte Wirkungsstätte zurückgekehrt ist, der da auch eine gute Partie gemacht hat und da immer wieder scharfe Reingaben von links gebracht hat und wo man auch immer wieder Platz hatte, um über die Seiten durchzubrechen, auch weil Fürth da einfach deutlich zu viel angeboten hat, was man ihnen natürlich nicht verübeln kann, wenn man sich einfach mal den Kader anguckt und dann auch die aktuelle Verletzten-Situation. Für Frankfurt ist es wahrscheinlich eher kein Maßstab, dieses Spiel. Da muss man eher auf die Gegner zuvor gucken. Ich bin jetzt mal gespannt. Hoffenheim hat seit 2017 nicht mehr gegen Frankfurt gewonnen. Irgendwann muss diese Serie dann auch mal enden. Und Zuletzt sah man bei den Heimspielen ja immer ganz gut aus. Eigentlich wäre ja zuletzt, wie du schon angesprochen hast, nach dem altbekannten Muster diese Saison eine Niederlage dran gewesen. Jetzt könnte man vielleicht einfach mal die Heimserie beibehalten und die Auswärtsserie ein bisschen verbessern.
Dadurch, dass die Ergebnisse so schwanken bei Hoffenheim, muss ich ehrlich sagen, genau dieser Blick eben in die Mitte der Tabelle. Jetzt steht man ja tatsächlich auf Platz 5, hat rein rechnerisch die Möglichkeit, mit einem Sieg an Freiburg auf Platz 4 zu springen, die eben mit drei Niederlagen jetzt quasi entgegengesetzte Form zeigen. Also das ist ja sogar durchaus möglich an diesem Wochenende. Nochmal vielleicht so aus Sicht von jemandem, der noch näher auch Hoffenheim begleitet. Fühlt sich die Saison bis jetzt für dich wie ein Platz 5 an? Ist das leistungsgerecht, was die Tabelle da gerade abbildet?
Na, wenn du mal auf die Tabelle guckst, sieht man ja auch, dass Eintracht Frankfurt auf Platz 12 zwei Punkte hinter Hoffenheim steht. Also wenn jetzt Frankfurt gewinnen soll am Wochenende, steht man plötzlich wieder hinter denen. Dementsprechend, ja, also bisher fühlt es sich nicht an wie eine Leistung, die in die Europa League führt, aber so hat es sich auch damals unter Schreuder nicht angefühlt, als man dann am Ende noch auf Platz 6 gesprungen ist. Ich glaube, da profitiert man gerade eher davon, dass die Liga sehr, sehr ausgeglichen ist, zumindest hinter den alten Bekannten Bayern und Dortmund da vorne drin. Dadurch, dass Leipzig auch noch schwächelt, hilft es natürlich auch noch, weil die werden meiner Meinung nach eigentlich auch noch mal ein bisschen in der eigenen Liga weiter vorne, zumindest was die finanziellen und sportlichen Verhältnisse angeht. Aber die haben in dieser Saison ja auch ihre eigenen Probleme. Also ich glaube, da kann man auch genauso schnell wieder unten reinrutschen. Deswegen würde ich da bin ich da noch sehr vorsichtig. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall da, um da oben mitzuspielen, wenn man sich mal den Kader ansieht. Ich betone es ja schon seit dem ersten Spieltag, dass man aus dem Kader fast schon mehr rausholen kann, als es bisher der Fall ist. Also ich sehe da eigentlich noch sehr viel Entwicklungspotenzial und dass man dann trotzdem auch, obwohl man so viel Luft noch nach oben hat in vielen Bereichen, vor allem was halt das Ballbesitzspiel angeht, dann trotzdem momentan so weit oben steht, das spricht ja fast schon eher für Hoffenheim oder auch gegen die Liga im Allgemeinen, wie man es dann bewertet.
Der Gegner ist Eintracht Frankfurt, 7 Tabellenplätze entfernt, aber nur 2 Punkte, das hast du schon angesprochen. Also auch da die Tabelle noch nicht so aussagekräftig nach 13 absolvierten Spieltagen. Aussagekräftig vielleicht eher der Lauf der Frankfurter, denn die sind sehr, sehr schwergängig in die Saison gestartet und so langsam aber in die Spur gekommen. Wichtig war da sicherlich der knappe, aber eben erfüllte Pflichtsieg gegen Fürth, der dann eben dafür gesorgt hat, dass man im Anschluss 2:0 gegen Freiburg, die ja sehr gut unterwegs waren, und jetzt eben auch zuletzt gegen Union Berlin, die sicherlich auch nicht zu unterschätzen sind, 2:1 gewinnen konnte. So langsam klicken ein paar Mechanismen bei Frankfurt, die lange in der Saison noch nicht so richtig greifen wollten. Gerade in der Offensive, muss man ja sagen, hatte man lange Probleme, das Gefühl, dass man den Abgang von Silva da nicht wirklich auffangen konnte, und so langsam spielt man sich wieder ein. Wie blickst du auf den kommenden Gegner jetzt?
Ja, ich habe Frankfurt vor allem gegen Fürth über 90 Minuten gesehen, war da fast schon erschreckt, wie schwerfällig sie dann doch waren. Ich denke, man merkt schon eben die Abgänge im Sturm, die sie da verkraften mussten im Sommer, weil halt sehr viel darauf ausgelegt war, dass sie über diese langen Bälle kommen, die dann Silva festmachen konnte. Und so einen Spieler haben sie einfach nicht mehr, der da vorne die Bälle festmacht, ablegt und vor allem der dann auch die Flanken verwertet. Und da sind sie schon noch sehr in ihren alten Mustern gefangen, dass sie viele Flanken, vor allem über Kostic, das Spiel hängt immer auf der linken Seite bei Frankfurt, dass sie da immer wieder Flanken reinschlagen und dann so über diesen Stil dann quasi Tore erzielen. Aber zuletzt hat es sich ja schon ziemlich gebessert, also gegen Union der Sieg, der war sicherlich verdient, wenn man sich mal anguckt, wo sie zuletzt immer stark waren, war mit so Last-Minute-Treffern. Also da darf Hoffenheim auf gar keinen Fall pennen und muss aufpassen. Die Chancenverwertung war jetzt gegen Union teilweise noch ein bisschen mit Luft nach oben. Aber ich meine, vor allem jetzt gegen Freiburg der Sieg. Freiburg ist ja eigentlich nur die Mannschaft, die Überraschungsmannschaft mit Mainz zusammen diese Saison. Und da dann auswärts 2:0 zu gewinnen, nachdem sie halt vorher wirklich gegen Fürth eine sehr, sehr schlechte Leistung gezeigt haben, zeigt ja auch, dass zumindest die Moral stimmt. Und wenn sie dann langsam sich auch spielerisch unter Glasner mal ein bisschen mehr finden und von diesem alten Stil wegkommen, dann ist von denen bestimmt auch noch ein bisschen mehr zu erwarten. Ich hoffe nur gegen Hoffenheim nicht.
Lass uns noch gemeinsam tippen, ob es Hoffenheim gelingt, tatsächlich weiterhin konstant mal zu bleiben und nicht die Ergebnisse hin und her zu wechseln, und ob der dritte Sieg in Folge gegen Frankfurt folgen könnte. Was ist dein Tipp, Luis?
Ja, ich habe es ja angesprochen, seit 2017 gab es keinen Sieg mehr gegen Frankfurt. Ich wollte eigentlich, ich bin reingegangen jetzt hier in dieses Gespräch mit dir mit einem Gefühl von einem Unentschieden, aber ich finde, ich glaube, da die Serie, die muss dann auch irgendwann mal gestoppt werden. Sag einfach ein 2-1-Sieg.
Ich bin nicht so leicht zu beeinflussen und deswegen bleibe ich bei meinem Unentschieden-Tipp, den ich mir vorher vorgenommen habe. Ich glaube, es wird ein 2-2, ein ansehnlicheres Spiel. Dafür sorgt Hoffenheim ja oft alleine mit der Spielausrichtung, dass man ja auch dem Gegner durchaus mal Möglichkeiten gibt zu scheinen. Andererseits immer in der Lage ist, auch selber offensiv was beizutragen zum Spiel. Deswegen mein Tipp, ein 2-2 und ich bedanke mich bei Luis Löser, dass er heute bei uns war. Danke dir, Luis.
Sehr gerne.
Wir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, haben natürlich noch den restlichen Samstag und Sonntag vor uns. Unter anderem natürlich auch, ich muss es immer wieder erwähnen, das Spitzenspiel zwischen Dortmund und Bayern kommt auch noch in unsere Vorbesprechung. Bleibt einfach dran.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück in unserer Besprechung am Samstagnachmittag. Das dritte Spiel in unserer Besprechung heute, das ist das Duell zwischen Augsburg und den Bochumern. Und wir sprechen darüber mit Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss. Hallo Stefan.
Servus.
Ja, damit haben wir schon mal gesagt, welches Spiel ansteht. Zuerst sprechen wir natürlich über deine Augsburger und das letzte Spiel dieser. Das war ein Unentschieden gegen die Hertha und ich würde mal sagen, eines der vielleicht absurderen Art, denn der Ausgleichstreffer fiel in der 97. Minute. Führ uns vielleicht doch einfach mal so ein bisschen dadurch, was da genau abgelaufen ist in diesem Duell.
Okay, also ich kann aus meiner Sicht mal sagen, ich habe es nicht gesehen, weil es waren 4 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Und irgendwie, es kam zu einer Ecke und es war dann 93. und 38 Sekunden. Und da habe ich mir gedacht, okay, die Zeit spielt jetzt die Härte mit der Ecke schon noch runter. Und wir liegen 1-0 hinten. Den anderen Schmarrn brauche ich mir gar nicht anschauen. Schalte einfach aus. Und dann schaue ich kurz später nochmal aufs Handy und sehe, dass es 1-1 ausgegangen ist. Und habe mir dann bloß die Zusammenfassung angeschaut, dass man da anscheinend der Schiedsrichter dann Mitleid mit uns hatte, weil Selke so viel Zeit gespielt hat, dass er dann noch so lange nachspielen hat lassen, bis wir endlich das Tor geschossen haben.
Ja, ich glaube, das fasst es tatsächlich ganz gut zusammen. Die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt bei diesem Ergebnis, und ja, also Hertha hat ja sogar im Anschluss tatsächlich den Trainer entlassen. Man war überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung. Dennoch muss man auch sagen, du hast es gesagt, eigentlich, du hast sogar abgeschaltet mit dem Gefühl, gut, wir haben jetzt gegen die Hertha verloren, was sicherlich kein gutes Ergebnis ist aus diesem Spiel. Andererseits machst du dann so spät dieses Tor, was natürlich auch irgendwie für Euphorie sorgt. Was glaubst du, nimmt man da jetzt mit, dieses Erfolgserlebnis aus der letzten Minute oder den doch eher ja, ernüchternden Auftritt über 96 Minuten zuvor?
Also ich fand den Auftritt an sich ja gar nicht so schlecht. Es war eher genervt, dass man für die Leistung dann mit 0 Punkten fast heimgefahren wäre. Man hat eigentlich recht gut mitgespielt, hatte auch recht gute Chancen immer wieder und teilweise auch Phasen, wo man wirklich dominant das Spiel bestimmt hat, obwohl man eigentlich auswärts gespielt hat. Und das hat mich dann schon sehr genervt, dass man dann da nicht das Tor macht. Und dazu kommt natürlich dann noch das dumme 0-1, das so nicht hätte sein müssen vor der Pause durch Marco Richter, wo Gumne und Gikiewicz sich nicht einig sind und es dann einfach zu diesem dämlichen Tor kommt. Und ansonsten hätte man ja dann 0-0 gehabt. Das wäre eigentlich nach der Leistung eigentlich für mich auch schon zu wenig gewesen. Und so ist es jetzt zwar emotional quasi schon so ein bisschen ein Sieg, vor allem gegen direkten Konkurrenten dann nicht verloren zu haben in der letzten Sekunde und dann noch den Trainer da rauszukegeln. Aber klar muss man jetzt trotzdem schauen, dass man jetzt die nächsten Spiele, vor allem mit dem Blick auf die Gegner, da jetzt Punkte holt.
Du sprichst es an, die Ausgangssituation ist klar. Man steht auf Platz 16, immerhin 4 Punkte vor dem direkten Abstiegsplatz 17. Dennoch, ja eben Relegationsplatz, da will man sicherlich im besten Falle auch am Ende der Saison nicht stehen. Und man hat natürlich jetzt auch mit den Gegnern eine gute Möglichkeit, sich direkt darunter zu bewegen. Bochum, nächster Gegner, steht auf Platz 13, 3 Punkte und zwei Tore besser im Torverhältnis. Das heißt, ein 1-0-Sieg würde Punkte und Torverhältnis ausgleichen. Und damit würde man natürlich auch so einen wichtigen Schritt in Richtung erstmal ganz sichere Tabellenplätze machen, runter vom Relegationsplatz. Davor kann man natürlich auch noch an der Hertha und an Stuttgart vorbeiziehen, die gegeneinander spielen werden. Also auch da wird eins von beiden Teams sicherlich Punkte liegen lassen. Beide sind 0 bzw. ein Punkt nur entfernt. Also ein ganz, ganz wichtiges Wochenende für den FC Augsburg.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, man will natürlich auch so ein bisschen so den gleichen, ähnlichen Effekt haben wie gegen Hertha, dass man die noch so ein bisschen mehr ins Chaos stürzt. Bochum hat jetzt von den beiden Aufsteigern jetzt eigentlich für einen Aufsteiger gute Saison jetzt gehabt, wenn man jetzt das mit Fürth vergleicht, die jetzt da Rekorde von ihrem Lieblingspartnerclub Nürnberg da einstellen mit sieglosen Spielen, dann kann Bochum eigentlich schon relativ zufrieden sein, dass sie da noch recht gut eigentlich um Klassenhalt mitspielen. Und da möchte man die natürlich trotzdem gerne dann da ein bisschen mit reinreißen in den Abstiegskampf. Und da eine Niederlage wäre natürlich dann auch sehr, sehr schmerzhaft. Also verlieren darf man auf keinen Fall, weil man dann sonst einen Gegner halt wegziehen lässt. Und unentschieden wäre eigentlich auch schon nicht ausreichend. Vor allem, weil man jetzt halt schon drauf schauen muss, dass man jetzt gegen die direkte Konkurrenz zumindest die Siege holt.
Du hast gesagt, das war eigentlich ein guter Auftritt gegen die Hertha. Dann, ja, kleiner Euphorieboost mit diesem sehr späten Ausgleich, der so ein bisschen vielleicht was auslöst. Davor hat man gegen die Bayern gewonnen. Generell gefragt, kommt Augsburg vielleicht gerade rechtzeitig in der Saison in Form?
Ja, also das denke ich schon. Es war jetzt halt auch, wenn man jetzt auf den Spielplan blickt, natürlich wieder so die alte Leier, dass man jetzt halt recht viele schwierige Gegner hatte und dann natürlich so ein paar Aussetzer zwischendrin gegen Freiburg und Mainz. Und jetzt natürlich dann Bochum, Köln und auch noch Fürth als Gegner hat, wo man jetzt noch vor Weihnachten noch ordentlich Punkte machen könnte, theoretisch. Und vielleicht sogar den ganz großen Sprung durch die Drei-Punkte-Regel machen kann aus dem Keller raus, wenn man das halt jetzt eigentlich auf die Spur bringt, die PS. Und man hat jetzt schon so eine Entwicklung gesehen, auch in den Niederlagen teilweise. Es ist jetzt natürlich schon so, deswegen war das der Unentschieden eigentlich schon wieder ein bisschen zu wenig, dass man jetzt aus der Phase raus ist von der Saison, wo man jetzt sagen kann, ja, man hat den Fortschritt gesehen, das ist egal, ob wir verlieren, sondern man muss jetzt halt dann auch hin und wieder mal punkten, egal ob die Leistung so gut oder schlecht ist.
Also das, die Ausgangssituation bei Augsburg, du hast Bochum angesprochen, 3 Punkte mehr haben sie im Moment als die Augsburger, 3 Siege aus den letzten 5 Spielen, also gerade auch in letzter Zeit hat man das Gefühl, die sind wirklich in der Liga angekommen, haben da ein Rezept gefunden, um eben auch regelmäßig Punkte mitzunehmen und im Spiel zu bleiben. Im Moment reisen sie dann jetzt auch wieder mit einem Sieg im Rücken an, und zwar gegen die ja eigentlich sehr starken Freiburger. In dieser Saison konnte man am Ende in einem relativ absurden Spiel 2-1 gewinnen. Christian Streich fand das Ergebnis sehr, sehr unfair. Das muss man vielleicht dazu sagen, zumindest zu sagen, dass einige vielleicht jetzt nicht unterschreiben würden, dass Bochum auch mit einer sehr starken Leistung anreist, aber zumindest auch mit 3 Punkten. Wie blickst du denn auf den Gegner?
Also wir haben auf jeden Fall den Vorteil, dass wir jetzt daheim spielen, weil Bochum auch sehr starkes Heimteam ist und da auch die Punkte holt, dass wir auch jetzt in Bayern natürlich reduzierten Zuschauerzahlen zumindest vor eigenem Publikum spielen, und das hilft uns dann schon mal ein bisschen, weil wir eigentlich auch heimstark sind, und zusätzlich ist es natürlich schon ein großes Warnzeichen, wenn die gegen Freiburg gewinnen können und wir von denen komplett abgewatscht werden, aber muss man natürlich dann auch, so wie man das Spiel natürlich gesehen hat, auch so ein bisschen Spielglück immer gehört natürlich auch immer dazu. Beziehungsweise die Schiedsrichter haben wir jetzt gegen Hertha eigentlich auch so ein bisschen gesehen. Also muss man da vielleicht auch einfach die auf sich selber dann schauen mit der Leistung.
Dann abschließend, bevor wir tippen, nochmal die Frage nach dem Personal. Wie sieht es da bei den Augsburgern aus vor diesem wichtigen Spiel?
Man muss jetzt nochmal mit dieser Ersatzinnenverteidigung mit Winter und Gummi rechnen. Da Uduka jetzt zwar zum Trainieren angefangen hat in der Mannschaft, aber noch nicht viel genug hat, um dann Samstag wieder spielen zu können. Jovelo ist jetzt noch mit Corona krank. Da er geimpft ist, hat er jetzt aber zum Glück nichts Schlimmes. Ist halt bloß nicht negativ getestet bisher. Und Oxford fällt noch ein bisschen länger aus. Und ansonsten muss man halt schauen, Gregoritsch hat jetzt getroffen. Kann man natürlich denken, ob man den noch reinnimmt. die Doppel-6 mit Meier und Dorsch war jetzt eigentlich sehr stabil und Pedersen kannst du eigentlich nicht rausnehmen weiter jetzt. Und Jago eigentlich auch nicht, weil die beide eigentlich sehr viel arbeiten. Und Caligiuri ist dann eigentlich so der restliche Rechtsverteidiger, wo man noch braucht. Also viel bewegen, denke ich, wird sich jetzt nicht in der Aufstellung, vielleicht Sekiri rausrotieren für einen von den interessanteren Stürmern. Mal schauen.
Mal schauen, und das wollen wir natürlich auch auf das Ergebnis. Stefan, was glaubst du? Wie geht's aus?
Wir holen ein 2-0.
2-0, der Tipp für Augsburg von Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich würde mich da anschließen wollen, was die Tendenz angeht. Ich habe auch das Gefühl, Augsburg kann zu Hause hier am Ende 3 Punkte behalten. 2-1 würde ich mal sagen, dass vielleicht noch ein bisschen enger wird, aber ja, die Tendenz, die gehe ich mit, wer da am Ende die 3 Punkte mitnimmt. Und das wäre, haben wir ja ausgeführt in der Tabelle, ein enorm wichtiger Sieg für die Augsburger, die ja jetzt in den letzten beiden Wochen auf verschiedene Arten ein bisschen Selbstvertrauen tanken konnten für diese Saisonphase. Ich bedanke mich bei Stefan, dass er heute bei uns war. Danke dir.
Gerne.
Und wir, liebe Hörer und Hörerinnen, haben natürlich noch 6 weitere Spiele vor uns, unter anderem, ja, ich erwähne es jetzt einfach jedes Mal, das große Topspiel. Wer wird an der Tabellenspitze stehen nach Spieltag 14? Wir besprechen es nach einer kurzen Pause.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir haben bis jetzt 3 Spiele besprochen. Unter anderem war ja auch schon dabei das Spiel der TSG Hoffenheim. Und die ist am letzten Wochenende auf einen der beiden Kontrahenten des 4. Spieles, was wir jetzt besprechen wollen, getroffen. Die haben ja in Fürth ein spektakuläres Ergebnis eingefahren. Die Fürther müssen jetzt zu Bayer Leverkusen reisen, die blöderweise aus Sicht des Aufsteigers am letzten Wochenende tatsächlich auch mal wieder ganz gut in die Spur gefunden haben und 3-1 Leipzig besiegt haben. Das ist also erstmal die Ausgangslage, was die Ergebnisse angeht. Wir gucken aber natürlich noch tiefer auf dieses Duell und zwar gemeinsam mit Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Hallo Michael.
Hallo Julius.
Ja, die ergebnistechnische Ausgangslage, die habe ich jetzt schon so ein bisschen dargestellt. 6-3 hat Fürth am vergangenen Wochenende dann verloren am Ende und es gab so ja immer mehr vermehrt, nach jedem Auftritt der Fürther treten so Stimmen auf, wo so ein bisschen Mitleid einfach mitschwingt. Was hat das bei dir ausgelöst am Ende dieses Spiel?
Es war auf jeden Fall sehr anstrengend als Reporter im Stadion, weil man ja selten über 9 Tore schreibt. Das Gute war, dass da nur ein Spielbericht für unseren Online-Auftritt herausspringen musste, wo es ja zum Glück keine Platzbegrenzung gab. Denn in der Zeitung, wo das Papier dann doch endlich ist, wäre das sehr eng geworden, wenn man jedes Tor einzeln beschreibt, weil da auch jedem Tor irgendwie eine bestimmte Geschichte inne wohnte. Also man muss sagen, Fürth war in dem Spiel offensiv sehr gut, aber leider defensiv halt auch sehr schlecht. Hat Stefan Deitl auch hinterher, der Trainer, so gesehen. Er hat gesagt, man könnte durchaus sagen, dass es offensiv das beste Spiel seiner Mannschaft war, aber leider defensiv das schlechteste. Und er sagte dann auch, wenn man als Aufsteiger und als Spielvereinigung Greuther Fürth in der Bundesliga in einem Heimspiel 3 Tore schießt, dann müsste das eigentlich immer reichen, um zu gewinnen. Und wenn das nicht, dann zumindest um zu punkten. Und er hat gesagt, leider waren einige Spieler nicht auf dem sehr guten Niveau, wie er sich das erhofft. Und wenn man sich so präsentiert, reicht es einfach nicht für die Bundesliga. Und er hat dann ganz hart, hat er sowohl im Fernsehen als auch in der PK gesagt, dass offenbar einige Spieler nicht bundesligatauglich waren an diesem Spieltag, was man bei 6 Gegentoren dann ja doch sagen kann. Aber es war schon auffällig, dass Leitl seine Abwehrkette so stark öffentlich auch kritisiert hat, weil das hat er bislang nicht gemacht. Er hat sich oft vor seine Spieler gestellt, hat sie in Schutz genommen, hat diesmal eben dann gesagt, dass es ihm leid tut, vor allem für seine Offensivspieler, denn die haben so viel investiert, haben gut gespielt, haben gut gepresst im Mittelfeld, haben schöne Tore rausgespielt, sogar 3 Tore aus dem Spiel. Also bei Fürth war oft das Problem, dass man ja keine Tore schießt, und wenn dann nur nach Standards, diesmal 3 Tore aus dem Spiel. Und er hat gesagt, er hätte sich von seiner Abwehr auch gewünscht, dass sie so viel investiert, dann hätte man das Spiel offener gestalten können.
Jetzt haben wir die Situation nach 13 Spieltagen, 1 Unentschieden, 12 Niederlagen, 1 Punkt,
die Abwehr ist da nicht bundesligatauglich gewesen, hat der Trainer gesagt. Aber generell führt, was die Ergebnisse angeht, natürlich noch nicht so bundesligatauglich unterwegs. Wie hält man in so einer Negativspirale, wenn man denselben Trainer hat, wenn man nichts ändert jetzt? Wie kriegt man denn nochmal einen Impuls da rein? Weil ich glaube, es fällt ja auch langsam wirklich schwer, sich diesen Glauben einzureden, dass man tatsächlich noch um den Klassenerhalt kämpft.
Ja, das fällt, glaube ich, allen in Fürth auch schwer so langsam. Denn wenn man jetzt mal auf die nächsten Partien schaut, wird es in keinem Spiel einfach. Also nach dem Spiel in Leverkusen spielt man gegen Union zu Hause und in Dortmund. Und dann redet man halt nicht mehr über 12, sondern irgendwann über 15 Niederlagen vielleicht. Es wird natürlich mit keiner Woche leichter. Aber Leitl sagte schon auch jetzt zuletzt in der PK, dass es ihm auch darum ging, die Spieler vielleicht ein bisschen zu kitzeln und an der Ehre zu packen, um diesen Willen auch aufrechtzuerhalten, dass man eben mal sich so weit oder so viel weiterentwickelt, um auch mal ein Spiel zu gewinnen. Denn es kann ja nicht sein, dass eine Mannschaft einfach kein einziges Spiel gewinnt. Das ist zwar alles sehr wahrscheinlich gerade, dass das so kommt in der Hinrunde zumindest. Also man spielt noch gegen Augsburg am 17. Spieltag, aber er will schon die Spieler kitzeln und er hat jetzt auch gesagt, er will auch weiterhin mutig spielen. Also es ist für ihn keine Option, jetzt zu sagen, wie ein typischer Aufsteiger, wir stellen uns erstmal hinten rein und warten ab, sondern er will weiter mutig spielen. Er hat gesagt, wenn die Mannschaft es schafft und wenn sie im Pressing gut ist, was sie gegen Leverkusen ja teilweise war, man hat den Ball zweimal gegen Hoffmann im Mittelfeld erobert. Tillmann war das beide Male, der sehr stark war und hat dann auch die Qualität, sagte Leitl, Tore zu machen. Das war ja auch bei Fürth im Aufstiegsjahr so. Also man hat diese offensive Qualität und man zeigt es jetzt mittlerweile zum Glück wieder, zumindest in diesem Spiel. Und Fürth war ja in der zweiten Liga auch keine Mannschaft, die oft zu Null gespielt hat. Also ich glaube, 6 oder 7 Mal waren das nur in 34 Spielen. Aber man hat halt immer sehr viele Tore geschossen. Und so soll es offenbar auch weitergehen. Also Leitl will halt die Balance zwischen Offensive und Defensive hinkriegen. Er sagte, sie wollen trotzdem mutig spielen, wollen auch stören, die Leverkusener, auch hoch stören. Und wollen halt da eben dann die Zweikämpfe oder müssen auch mal die Zweikämpfe gewinnen. Denn die Entscheidenden haben sie halt eben oftmals verloren. Und wenn sie dann in die dritte Duelle geschickt werden, dann war das sowohl gegen Bibu und Rütter. Gegen Hoffenheim wird es kein Problem und es wird wahrscheinlich nicht leichter gegen die Außenspieler von Leverkusen, denn die sind vielleicht noch ein bisschen besser als die von Hoffenheim.
So richtig leicht wird es sicherlich nicht, auch weil Leverkusen eben wieder in die Spur gefunden hat. Hatten ja einen guten Saisonstart, dann so einen kleinen Bruch, ähnlich der letzten Saison irgendwie interessanterweise nach der Niederlage gegen Bayern München hat man komplett den Faden verloren. So langsam scheint man aber zurückzufinden zu den eigenen Stärken. Angefangen mit einem 1-0-Sieg, einem Pflichtsieg am Ende gegen den Aussteiger aus Bochum, dann aber in der Euroleague 3-2 gegen Celtic gewinnen können und jetzt zuletzt das vielleicht dann doch wieder beeindruckendste Ergebnis, ein 3-1 bei Leipzig, die natürlich nicht so herausragend unterwegs sind in dieser Saison, aber zu Hause noch kein Spiel verloren hatten, also durchaus ein Statement, da 3 Tore zu erzielen. Wie blickst du auf den kommenden Gegner und wie groß ist da vielleicht auch so ein bisschen die Angst, wenn die Defensivleistung sich ähnlich wiederholt wie vom letzten Wochenende?
Naja, Angst ist, glaube ich, das falsche Wort. Also, wir sind ja nur neutrale Berichterstatter. Aber es wird, denke ich mal, doch wieder einiges passieren bei dem Spiel. Also die Fürther können nicht 90 Minuten lang den Gegner so weit in Schach halten, dass da keine Torschancen dabei herausspringen. Das wird einfach nicht klappen. Das schafft gegen Leverkusen, wenn sie in Schwung kommen, niemand wahrscheinlich, außer die Bayern, die das halt sehr eindrucksam gemacht haben, wie du gerade schon erwähnt hast. Und Stefan Leitl hat jetzt auch in der Pressekonferenz sehr, sehr, sehr geschwärmt von Leverkusen. Also er hat gesagt, das ist eine zwar sehr junge Mannschaft, aber also er hat eigentlich alles, was man positiv über eine Mannschaft sagen kann, hat er auch gesagt in dieser PK, ich werde nicht alles wiederholen. Und da hat er, also das zeigt ja dann schon, wie groß der Respekt in Fürth ist, aber man will auf dem Platz jetzt nicht so respektvoll und ehrfürchtig sein, dass man sich nur noch hinten reinstellt, sondern man will dem eben mutig begegnen, aber muss halt dann versuchen, die Kompaktheit ein bisschen mehr zu wahren, sagte Leitl. Es wird spannend, ob dieser Ansatz funktioniert, denn dass es als Aufsteiger klappen kann, wenn man sich eher mal auf eine gute Defensive fokussiert und dann nach vorne die berühmten Nadelstiche setzt, zeigt der Bochum, die zwar nur ein Tor mehr geschossen haben als die Vierter, glaube ich, aber schon 15 Punkte mehr haben in der Tabelle.
Du hast die Kritik des Trainers an der eigenen Defensive angesprochen. Glaubst du, da wird es jetzt am Wochenende zu größeren Veränderungen kommen, auch was die Startelf angeht?
Es ist schwierig, viel zu verändern, weil immer noch natürlich 3 Innenverteidiger ausfallen. Leitl hat jetzt gesagt, dass Justin Hoogmann, Dick Viergever und Gideon Jung, also diese 3 Innenverteidiger, zumindest am Mittwoch wieder mit der Mannschaft mal in Passformen auf dem Platz standen. Ich war am Dienstag beim Training, da haben sie noch individuell trainiert mit dem Athletiktrainer, aber die sind alle 3 keine Option für dieses Spiel jetzt am Wochenende. Das heißt, die Innenverteidigung stellt sich wieder fast von alleine auf. Wahrscheinlich wieder mit Sapai und Bauer. Man ist ja Sapai eigentlich gelernter Sechser. Aber was natürlich wieder gut möglich sein kann, ist, dass Jedro Willems zurückkehrt auf die linke Abwehrseite. Der ist ja auch ausgefallen gegen Hoffenheim, weshalb dann der Rechtsverteidiger Maihöfer nach links rücken musste und U20-Kapitän Simon Aster nach rechts, der dann auch sehr, sehr überfordert war. In seinem, glaube ich, 5. Bundesligaspiel war das jetzt dann. oder ja, viertes Bundesligaspiel war es. Das zweite von Beginn an in Fürth. Das wird, glaube ich, die einzige Änderung sein, die man da im Defensivverbund vornehmen wird. Aber natürlich ist es gut möglich, dass man halt vielleicht lieber mal mit zwei Sechsern spielt. Jetzt hat ja Sebastian Griesbeck noch einen sehr zweikampfstarken Sechser. Wenn man mit zwei Sechsern spielt, ist das Zentrum schon mal ein bisschen mehr dicht. Dann muss man halt eben da die Zweikämpfe gewinnen gegen Wirtz und die Kollegen.
Dann lass uns noch gemeinsam tippen, ob das gelingen kann, das Zentrum dicht zu halten gegen Leverkusen, bei Leverkusen. Was glaubst du? Wie geht's aus?
Ich hatte mir ja vergangene Woche vorgenommen, nur noch positive Ergebnisse zu tippen, aber da fehlt mir tatsächlich jetzt jegliche Fantasie, dass Fürth in Leverkusen gewinnen kann. Deswegen sage ich 3-1 für Leverkusen.
Ja, würde ich mich einfach anschließen. Ich glaube auch, am Ende wird Leverkusen dieses Spiel gewinnen. Ich glaube, man wird jetzt schon auf vierter Seite auch wirklich bedacht darauf sein, zu vermeiden, dass man wieder 6 Gegentore kriegt. Und ich glaube, es gelingt auch. Ich traue den Fürthern auch. Das ist ja irgendwie so ein bisschen das Komische, obwohl die Bilanz so schlecht ist. Traut man, also ich zumindest, den Fürthern spielerisch immer zu, auch gegen Leverkusen ein Tor zu erzielen. Deswegen 3-1 würde ich so unterschreiben und bedanke mich bei Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten, dass er heute bei uns war, um über dieses Spiel zu sprechen. Vielen Dank, Michael.
Sehr gerne.
Und wir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, haben natürlich noch 5 weitere Partien für euch. Wenn ihr einfach dranbleibt, bekommt ihr den Rundumschlag weiter um die Ohren geliefert, hier bei Bully Special. Bleibt dran. Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim 5. Spiel unserer Vorbesprechung angelangt. Es ist das Duell zwischen Arminia Bielefeld und dem Derby-Sieger aus Köln. Wir haben dafür heute live bei uns Thomas Reinscheid von fc.com. Hallo Thomas.
Hallo zusammen.
Und um das zu komplettieren, haben wir natürlich auch die Stimme von Eva Bohle vom Zweite Bundesliga-Podcast dabei. Die hat es jetzt nicht terminlich auch in unser Gespräch geschafft, aber wir haben quasi eine kleine Aufnahme, wo sie auch auf dieses Spiel vorausblickt und auf den letzten Auftritt der Bielefelder zurück. Den hören wir uns jetzt gemeinsam an und dann sprechen Thomas und ich hier noch im Gespräch drüber. Hier ist Eva Bohle für euch.
Ja, erstmal zum Spiel gegen Bayern. Ja, ich glaube, gerade die Anfangsphase war eigentlich ganz gut. Hat, glaube ich, was die eigene Offensive betrifft, auch ein bisschen Hoffnung gemacht. Danach hat Bayern aber das Spiel natürlich relativ klar dominiert. Aber Arminia, wie ich fand, eigentlich ganz gut verteidigt. Also ich würde mal gar nicht mehr so sagen, dass da so viel Glück im Spiel war. Ich finde, im Vergleich zu Spielen davor hat man da in der Viererkette hinten eine gute Leistung gezeigt. Ortega war natürlich wieder stark. Offensiv ging dann, wie gesagt, ein bisschen zu wenig. Also da hätte man ja vielleicht noch die ein oder andere Situation einfach besser ausspielen können. War dann doch alles sehr viel auf langer Ball auf Klos abgelegt. Ja, ich fand sonst, wie gesagt, defensiv gut. Die zweite Halbzeit, ehrlich gesagt, habe ich dann schon erwartet, dass eben, wenn das Tor fiel, war, dass es dann doch durch so einen, durch die individuelle Klasse Sanés kam und es dann, glaube ich, doch auch relativ eng war, einfach weil Bayern vielleicht doch nicht so die Durchschlagskraft hatte wie sonst. Also ich meine, Bayern ist ja eigentlich in jedem Spiel dominant. Gehört dann ja eigentlich auch eine ganz gute Verteidigung zu, dann eben keine 5, 6, 7 Stück zu kassieren. Vielleicht hat Arminia zum Ende auch zu wenig aufgemacht, um selber noch ein Tor zu erzielen. Aber ich glaube, generell braucht man sich für den Auftritt nicht schämen, meiner Meinung nach. Ja, war, glaube ich, dann im Endeffekt wie erwartet. Ja, jetzt zum Wochenende, zum Spiel. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Florian Krüger wieder fit ist und für Schöpf in die Mannschaft drücken kann. Sonst sehe ich keinen großen Veränderungsbedarf. Ist halt so die Frage, wer bekommt diese Position jetzt außen? Ist es Lawson? Ist es Andrade? Ja, ich erwarte ein tatsächlich ähnliches Spiel wie, schwierig da jetzt genau eins festzupinnen, aber vielleicht wie gegen Wolfsburg unter anderem, auch wenn nicht mit dem gleichen Verlauf. Aber ja, also es wird immer davon abhängig sein, wie viel Köln uns auch den Ball überlässt. Und dann wird es, glaube ich, relativ eklig. Also wenn sich da eine Mannschaft nicht einigen kann, wer soll denn jetzt eigentlich den Ball haben? Das war jetzt zuletzt gegen Bayern natürlich klar verteilt, aber Arminia wartet ja schon mehr auf Konter, auf schnelle Ballgewinne. Aber das macht der FC halt leider zum Teil auch, oder? Halt dieser Baumgart-Fußball, daher wird es, glaube ich, ein bisschen eklig, was das betrifft. Ja, was glaube ich bei Arminia wichtig ist, dass sie, sollten sie das erste Tor erzielen, dass sie diesmal halt wirklich schauen, dass dann hinten halt alles zu bleibt, ohne sich jetzt da 90 Minuten hinten reinzuspielen. Genau, das wäre es noch dazu. Ausstellungstechnisch habe ich ja schon was gesagt. Und ich probiere es jetzt einfach nochmal. Es wird zwar niemals 0-0 ausgehen, aber ich sage jetzt einfach mal 0-0. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich versuche das jetzt einfach so lange, bis es grandios schief läuft. Und das 3-3 am Wochenende kann man ja nicht so ernst nehmen. Ja, ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Klar ist, dass Arminia, glaube ich, aus diesen Spielen Köln, Hertha, obwohl das natürlich jetzt so eine Wunderkiste wird mit Korkut und Bochum, schon mindestens 6 Punkte holen muss, sonst verliert man da unten den Anschluss komplett und dann wird es ein ekliger Winter. Da noch kurz zu Sami Arabi, war ja am Wochenende im Doppelpass und hat da gesagt, Wintertransfers sind möglich. Tendenziell sind da die Finanzen in Ordnung. Aber ob es da jetzt, also wenn dann eher so Richtung Leihgeschäfte wahrscheinlich wieder, so wie im letzten Jahr auch. Genau, hat aber auch gesagt, dass so einige Spieler vor der Saison dachten, sie wären schon mehr in der Bundesliga angekommen, war halt eben nicht so. Und jetzt geht es halt erstmal darum, back to the basics quasi und ja, Spiele gewinnen, egal wie. Noch was zum Club an sich. Mitgliederversammlung letzten Montag, da ging es neben der Wahl zum Ehrenpräsidenten Hans-Jürgen Laufer, also der scheidende Präsident oder Ex-Präsident quasi, wurde zum Ehrenpräsident ernannt. Es ging so ein bisschen darum, dass Arminia halt eben bis jetzt 14 Millionen verloren hat in dieser Saison, wird aber wohl mehr als noch diese momentan kumulierten 17 Millionen aus letzter und dieser Saison werden. Und es ging darum, dass man demnächst, wenn es um weitere Anteilsverkäufe geht, an das Bündnis Ostwestfalen, an dieser KGaA, dass eine Dreiviertelmehrheit benötigt wird. Vorher hat eine einfache Mehrheit gereicht. Ja, ich hoffe auf ein gutes Ergebnis am Wochenende. Ja.
Damit haben wir uns die Informationen rund um Bielefeld direkt mal kompakt hier geben können. Thomas, jetzt steigen wir natürlich auch mit den Kölnern noch in die Besprechung ein und blicken natürlich zurück auf etwas, was du sehr freudig wahrgenommen haben dürftest, das Derby, was man am Ende 4-1 gewinnen konnte.
Ja, auf jeden Fall. War unfassbares Ergebnis am Ende. Hatte so ein bisschen das Feeling, glaube ich, das Gladbach oft hatte bei den Derbys, dass es gar nicht so klar ist, das Spiel eigentlich. Und am Ende gewinnt man trotzdem deutlich und kann feiern und sieht so ein bisschen auf den Rivalen herab. Aber ja, das lief echt richtig gut. Der FC war direkt drin in der Partie, hat Gladbach wenig Raum gegeben, ihr spielstarkes Zentrum auch in die Partie zu bringen. Lief, ja, in der ersten Halbzeit kann man eigentlich in Führung gehen, kann aber auch zurückliegen, gab 2-3 Chancen auf unserer Seite, gab den Pfostenschuss von Zakaria, den Schuss von Hermann auf der anderen, also auf der Gladbacher Seite, und nach der Pause geht man eigentlich mit der ersten guten Chance in Führung und ja, kriegt dann ein bisschen Druck von Gladbach, die dann das erste Mal halt so den Eindruck Derby-Charakter gezeigt haben, also dass sie, also die wollen alle immer gewinnen, aber dass sie so ein bisschen krabitzig wurden und ein bisschen sich so aus der Lethargie gelöst haben, kriegen dann auch verdient den Ausgleich hin und schießen sich dann direkt wieder selber ins Knie, was mir sehr, sehr zu Pass kam. Dann halt, glaube ich, ein Tor zu hoch, zwei Tore zu hoch, aber insgesamt ein verdienter Derby-Sieg für den FC und halt durch das Megakopfballtor von Andersson vor den Gladbachern jetzt in der Tabelle.
Man ist vor den Gladbachern in der Tabelle und man hat endlich mal wieder ein Spiel gewonnen. In den letzten Duellen davor gab es ja vor allen Dingen zahlreiche Unentschieden. Jetzt geht es gegen Bielefeld, über die haben wir auch schon Eva gehört. Was glaubst du, ist für die Kölner möglich in diesem Duell und wie wichtig wären vielleicht auch die nächsten 3 Punkte jetzt gegen einen Verein, der dann doch nochmal eine Tabellenetage tiefer steht?
Es wäre aus meiner Sicht vor allen Dingen wichtig für den Kopf, in der Bundesliga auch mal auswärts zu gewinnen. Der FC hat bis jetzt keinen Sieg auswärts eingefahren, obwohl die Leistungen aus meiner Sicht bis auf das Spiel in Hoffenheim passten und auch gut waren. Man erinnert sich an das letzte Spiel in Mainz wo man aus meiner Sicht gewinnen muss mit den Chancen, mit der Leistung, die man gezeigt hat. Ja klar, natürlich kann man Bielefeld extrem distanzieren, wenn man jetzt dort gewinnen sollte, hätte dann, also Fürth ist ja eh weg, da kann man ja von ausgehen, hätte dann weiteren Konkurrenten im Abstiegskampf deutlich hinter sich gelassen. Aber auch insgesamt glaube ich, dass das ein umkämpftes Spiel werden wird. Eva hat das, glaube ich, richtig gesagt, dass so die Spielphilosophien ja jetzt sich nicht wie ein Ei gleichen, aber schon sich sehr ähnlich sind und sehr viel auf Ballgewinn und auf Umschaltfußball gesetzt wird. Und ich glaube, dass man ein sehr unrhythmisches, sehr unrundes Spiel erleben wird. Und ich hoffe, dass der FC die Wucht hat, aber auch die Konsequenz in den Aktionen dann da so ein bisschen das Momentum, wie man im Sportreporter-Sprech ja mittlerweile sagt, auf seine Seite ziehen zu können.
Für Wucht braucht man natürlich auch eine gute Fitness. Wie sieht es denn personell bei den Kölnern aus vor diesem Spiel?
Jonas Hector wird ausfallen, ist ja schon im Derby kurz nach der Halbzeit mit muskulären Problemen ausgewechselt worden. Das hat sich nicht sonderlich gebessert jetzt bis zur Pressekonferenz heute am Donnerstag. Man hat darauf Wert gelegt, dass man sich gemeinsam besprochen hat, dass es keinen Sinn macht oder das Risiko zu groß ist, besser gesagt. Ansonsten geht der FC auch wieder mit voller Kapelle an den Start und eine andere personelle Nachricht ist, auch der letzte Spieler beim 1. FC Köln hat sich überzeugen lassen und die Mannschaft steht jetzt bei 100% Impfquote.
Das ist also eine sehr schöne Nachricht noch bei den Kölnern. Dann lass uns noch gemeinsam tippen, ob es auch ein schönes Ergebnis wird. Eva, um das nochmal zurückzuholen, hat 0-0 getippt. Wie ist dein Tipp?
Ich tippe auf 3-1 für den 1. FC Köln mit einem ganz späten entscheidenden Konter zum 3-1.
Dann tippe ich ein 2-1, sage, dieser Konter bleibt aus, aber ansonsten bin ich da bei dir und bedanke mich natürlich erstmal bei Eva, dass sie uns hier trotzdem, auch wenn es terminlich nicht mit der Aufnahme gepasst hat, ihre Expertise zur Verfügung gestellt hat. Und natürlich bedanke ich mich auch bei Thomas Reinscheid, dass er heute bei uns war. Danke dir, Thomas.
Danke, Eva, und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und wir, liebe Hörer, hören uns dann direkt nach einer kurzen Pause wieder. Ihr kennt das Spiel, bleibt gerne dran. Ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. 5 Spiele haben wir bereits besprochen. Eben gerade haben wir geredet über das Duell zwischen Arminia Bielefeld und dem FC Köln. Jetzt blicken wir nach Mainz. Das letzte Spiel in unserer Konferenz hier in Anführungszeichen, bevor wir dann zum Topspiel kommen, ist das Duell zwischen Mainz 05 und den Wolfsburgern. Und wir sprechen drüber mit Jan Budde von den Hinterhofsängern. Hallo Jan.
Gute.
Und auf der anderen Seite mit Dennis Lindner. Hallo Dennis.
Hallo, moin.
Damit sind wir also vollzählig, um auf dieses Spiel zu blicken und tun das natürlich zuerst bei den Gastgebern. 2 Unentschieden gab es vor dem letzten Wochenende in Folge. Dann gab es eine Niederlage in Stuttgart, die für mich tatsächlich auch so ein bisschen überraschend kam. Ich hatte hier auf Mainz getippt, sagen wir es so. Wie hast du das Spiel wahrgenommen, Jan?
Ja, es liest sich ein bisschen negativer, dieser Trend, als er tatsächlich ist. Ich meine, das Unentschieden gegen Gladbach war sehr, sehr glücklich für Gladbach. Die sind da wirklich hinten reingedrängt worden und waren am Ende sehr, sehr gut bedient und hatten auch einen sehr gut aufgelegten Jan Sommer. Da hat allerdings auch schon ein klein wenig die offensive Durchschlagskraft gefehlt. Gegen Köln war dann tatsächlich ein sehr, sehr schlechtes Spiel von uns. Gegen Stuttgart hat die Mannschaft eine Reaktion gezeigt. 2 Unsauberkeiten, 1-2 Unaufmerksamkeiten in der Rückwärtsbewegung haben dann zu den Toren für Stuttgart geführt. Und Mainz hat vorne wieder nicht die Durchschlagskraft entwickeln können gegen Stuttgarter, die zu 6 im eigenen 16er standen. Das ist das, woran Bo Svensson arbeiten muss, eben nicht nur aus dem Umschaltspiel heraus sich Chancen zu arbeiten und Tore zu schießen, sondern jetzt halt auch im eigenen Ballbesitz zu agieren, da noch gefährlicher zu werden und halt selbstständig Tiefe zu kreieren und nicht nur die Tiefe zu nehmen, die einem das Umschaltspiel automatisch gibt. Das ist anspruchsvoll, macht aber dementsprechend ganz gut und ich glaube, dass in Wolfsburg da andere Voraussetzungen gegeben sind.
In Wolfsburg ist aber auf jeden Fall auch ein Trainer im Einsatz, der noch an einigem arbeiten muss. Florian Kohfeldt mit 2 Siegen in der Bundesliga in den neuen Job gestartet. Dann ein Unentschieden und jetzt die erste Niederlage in seiner Ägide als Wolfsburg-Trainer. Das gegen den Angstgegner aus Dortmund, obwohl man sogar früh in Führung gehen konnte. Dennis, wie hast du den Auftritt der Wolfsburger da wahrgenommen?
Es fing auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Also die Dortmunder haben gleich mit Druck losgelegt und im direkten Gegenzug gleich das erste Tor kassiert, was ja schon mal eine irre Leistung ist, weil gefühlt haben wir dieses Jahrtausend noch nicht so wahnsinnig viele Tore gegen Dortmund erzielt und davor sowieso nicht. Also es ist, man nimmt ja gern das Positive mit, das war wirklich gut. Wir haben zeitweise Dortmund auch sehr gut beschäftigt und nach der Führung durch Dortmund auch versucht zurückzukommen, aber dann gibt es da halt diesen wahnsinnigen Typen, der dann halt das 3:1 macht und das Spiel entscheidet. Es war auf jeden Fall eine Steigerung im Vergleich zum Bielefeld-Spiel, muss man sagen. Man hat das ganz gut gemacht. Man hatte Dortmund zeitweise wirklich gut im Griff. Zeitweise hat man sich aber auch zu sehr aus der Ruhe bringen lassen, was dann immer wieder in teilweise wirklich abstrusen Abspielfehlern endete. Und ja, so ist es ein bisschen schwer, da so ein richtiges Ergebnis rauszuziehen. Aber da wir nicht komplett chancenlos waren, sondern auch guten Punkt hätten mitnehmen können, glaube ich, war es kein so schlechtes Zeichen. Und ja, die Mannschaft findet sich jetzt immer noch weiter. Es gibt immer wieder neue Bausteine, die zurückkommen. Luca Waldschmidt hat gegen Dortmund, finde ich, sehr, sehr gut gespielt. Und die unsere rechte Offensivseite hat der linken Dortmunder Defensivseite sehr, sehr oft die Hacken gezeigt, sich leider nur zu blöd angestellt, um daraus was zu produzieren. Ich denke mal, das sind alles Sachen, auf die man aufbauen kann. Und ja, das ist jetzt wichtig, dass man das gegen Mainz umsetzt.
Die Mainzer sollen also auch so ein bisschen der Aufbaugegner vielleicht für Wolfsburg werden. Jan, bei Mainz finde ich, ja, schleicht sich bei mir öfter mal das Gefühl ein, wenn man auf die Tabelle guckt, Platz 9, schon 18 Punkte gesammelt, dann hat man diese Horror-Hinrunde der letzten Saison noch im Kopf, dass ich oft auch bei, sagen wir mal, unerfreulichen Ergebnissen für Mainz einfach denke, naja, das können sie jetzt ja locker verkraften, so schlimm ist das nicht. Ist das vielleicht tatsächlich auch eine Gefahr, dass sich so eine gewisse Zufriedenheit einschleicht im Vergleich zum letzten Jahr und wie hält man da die Spannung dann trotzdem hoch?
Also ich würde es komplett anders sehen, einfach weil du weißt, wo Spannungsverlust hinführen kann, wird es den so schnell nicht mehr geben. Und ich glaube, es führt eher dazu, dass du gute Leistungen von dir selbst nicht überbewertest. Das heißt, du hast aus nächster Nähe erfahren, wie der Abgrund aussieht und hast Demut gelernt. Das ist, glaube ich, eher das. Außerdem ist Bo jemand, der eine hohe Intensität auch im Training fordert. Da wird es keinen Spannungsabfall in dem Sinne geben, was ja dann eigentlich schon wieder auf Thomas Tuchel verweist, der ja auch sagt, unter ihm gibt es keinen Spannungsabfall, war so einer seiner einleitenden Sätze zum Beispiel bei Paris Saint-Germain. Also Bo hat sich da in eine sehr gute Reihe gesellt, was das angeht bei den Mainzer Trainern. Ich glaube aber wirklich, dass das jetzt gegen Wolfsburg ein anderes Spiel wird. Zum einen, weil die Wolfsburger mitspielen wollen, zum anderen aber auch deswegen, weil Kohfeldt bei Wolfsburg auf Dreierkette umgestellt hat. Mainz spielt unter Svensson ebenfalls mit Dreierkette. Ich bin gespannt, ob jemand von beiden zuerst zuckt und umstellt. Ansonsten könnten sie sich nämlich auch gegenseitig sehr gut auf den Füßen stehen und ja, diese Zweikampfsituationen könnten tatsächlich den Mainzern ansonsten mehr in die Karten spielen, weil sie sich wirklich ins Spiel reinbeißen können, was den Wolfsburgern einfach nicht sonderlich gut schmecken könnte. Ansonsten aber hat natürlich Wolfsburg ganz klar die spielerisch größere Qualität. Glaube aber auch, wenn sie vorne kein Tor machen und hinten etwas lockerer werden, weil sie es vorne zu sehr wollen, kann es ganz schnell auch in die andere Richtung gehen.
Nehmen wir das doch direkt mal mit rüber und fragen Dennis, wer zuckt? Zuckt Kohfeldt? Was erwartest du personell und für eine Formation gegen die Mainzer?
Ich denke, da wird erstmal nicht viel dran getan. Vielleicht kriegt mal jemand eine Pause. Wir müssen gucken, ob Kuhn Castells wieder fit ist bis dahin. Sonst wird wahrscheinlich alles so bleiben, wie es gerade ist, weil die Mannschaft so langsam aber sicher eingespielt ist. Ich sehe da die Gefahr nicht, dass man die Zweikämpfe nicht annimmt, weil wenn die Mannschaft was kann, dann ist es wirklich Zweikämpfen. Das ist seit Jahren ihre große Stärke. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich bin gespannt, wie das ist. Kohfeldt hat jetzt gegen Dortmund zum Beispiel zwischenzeitlich dann auch auf Viererkette umgestellt. Man muss gucken, ob das passiert. Muss halt auch gucken, ob es überhaupt nötig ist oder ob man vielleicht einfach mit der Dreierkette das Spiel auch entscheiden kann. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr eng. Das ist so ein Spiel, das kann in jede Richtung ausgehen, weil beide Mannschaften sich halt neutralisieren können. Es kann sein, dass eine früh in Führung geht und das dann sehr, sehr schön nutzt.
andersrum genauso. Man muss einfach schauen. Ich finde es wahnsinnig schwer vorherzusagen. Es beruhigt mich, dass wir halt langsam aber sicher auch so ein paar Offensivwaffen haben. Weghorst, Fletcher so als Standard. Dann hat man aber noch einen Waldschmidt dahinter, der jetzt langsam wieder besser ins Spiel kommt. Luke Bacchio hat gegen Dortmund endlich mal mehr als einen guten Angriff eingeleitet. Und ja, da muss man mal gucken. Ich glaube, da sind schon Möglichkeiten drin, das umzusetzen. Und dann schauen wir mal.
Jan, dann auch mal der Blick auf Mainz, auch personell. Wie sieht's da aus?
Naja, Stefan Bell wird zurückkehren nach seiner Gelbsperre. Aber uns fehlt nach wie vor Dominik Kohr, der einfach eine zentrale Rolle im defensiven Mittelfeld spielt bei uns oder auch allgemein im zentralen Mittelfeld. Ich bin gespannt, wie er ersetzt wird. Hier könnte es tatsächlich Veränderungen geben. Anton Stach ist bisher der meist eingewechselte Spieler bei Mainz 05 mit 10 Einwechslungen. Barrero befindet sich scheinbar in einem leichten Formtief. Bin gespannt, ob Svensson ihm trotzdem vertraut oder sagt, jetzt hat sich dann Anton Stach auch mal die Startaufstellung verdient. Aus unserer Sicht hätte er das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist auch die Frage, wird Boetius starten? Der hat ein gutes Spiel gemacht gegen Stuttgart. Oder kriegt hier der zweitmeist eingewechselte Spieler, nämlich Kevin Stöger, mal die Chance? Mainz hat ja jetzt ungewohnterweise in dieser Saison wirklich mal Breite im Kader, auch qualitativ. Und am Anfang der Saison war noch sehr viel Corona und sehr viel Verletzungen. Und trotzdem hat man bisher eine ganz gute Runde gespielt. Deswegen eigentlich können wir allen vertrauen, die da irgendwie in irgendeiner Art und Weise auf dem Platz stehen werden.
Das also die Ausgangslage vor diesem Duell des 7. gegen den 9. Mainz kann mit 3 Punkten auch an den Wolfsburgern vorbeiziehen. Die sind nämlich auch nur 2 Punkte entfernt, nicht nur 2 Tabellenplätze. Es ist also auf jeden Fall ein spannendes Duell an diesem Samstag. Wir wollen natürlich gerne auch noch eure Tipps hören. Jan, was glaubst du, wie geht's aus?
Das ist echt brutal schwer, ne? Das ist echt, im Vergleich zu anderen Spielen kann das hier wirklich in jede Richtung umkippen. Das Einzige, worauf ich mich festlege, ist, es wird keine 0-3 Führung für Wolfsburg gehen und wir gewinnen dann noch mit 4 Toren.
Einverstanden.
Dass die Wahrscheinlichkeit ist wirklich gering. Aber es könnten etwas mehr Tore fallen. Also es könnte tatsächlich so ein etwas wilderes Spiel werden. Ich tippe mal auf ein 2-0 für Mainz.
2-0 für Mainz, der Tipp von Jan wurde von den Hinterhofsängern. Dennis, was glaubst du, wie geht's aus?
Aus Tradition möchte ich fast ein 5-4 tippen, aber ich glaube, Wolfsburg gewinnt das Spiel 2-1.
2-1 für Wolfsburg, der Tipp von Dennis Lindner. Pass auf, ich treffe mich in der Mitte und sage, wenn es so schwer zu tippen ist und man nicht so genau weiß, wie es läuft, wird es wahrscheinlich ein 2-2 Unentschieden und damit ein ansehnliches Unentschieden. Und ich bedanke mich bei Jan Budde, dass er heute bei uns war. Danke dir, Jan.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne und natürlich auch vielen Dank an Dennis Lindner, dass er heute bei uns war. Danke dir, Dennis.
Gern geschehen.
Und wir, liebe Hörer, hören uns dann gleich wieder mit dem Spiel, das wahrscheinlich noch ein wenig mehr Aufmerksamkeit bekommt in dieser Woche als das Duell zwischen Mainz und Wolfsburg. Es ist Bayern zu Gast bei Dortmund. Wir sprechen drüber nach einer kleinen Pause.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir kommen zu Spiel 7, zum Topspiel, zum Spiel, das kann ich jetzt schon während der Aufnahme sagen, was wahrscheinlich auch in der Headline dieses Bully-Special stattfinden wird. Denn es ist natürlich das Spiel, über das sehr, sehr viel gesprochen wird. Es ist das Duell an der Tabellenspitze. Der zweite Borussia Dortmund mit 30 Punkten empfängt den ersten, den FC Bayern mit 31 Punkten. Damit steht auch fest, sollte es einen Gewinner geben, wird der auf jeden Fall an der Tabellenspitze stehen. Sonst natürlich die leichten Vorteile bei Bayern, die können die Tabellenspitze auch mit einem Unentschieden verteidigen. Es ist das Duell dieser alten Kontrahenten und man erhofft sich zumindest ein wenig Spannung. Ob wir die wirklich erwarten können, das wollen wir besprechen mit Stani Schupp von goal.com. Hallo Stani.
Grüß dich, hi.
Ja, die Ausgangslage tabellarisch ist natürlich spannend, die Formkurve ähnlich, 4 Siege, 1 Niederlage in den letzten 5 Spielen bei beiden Mannschaften und beide Mannschaften bringen natürlich auch so ein paar Schwächen oder ein paar Ansatzpunkte mit, die dem jeweiligen Gegenüber Hoffnung machen könnten. Lass uns zuerst dabei auf die Dortmunder blicken, die haben am Ende, ja,
1:3 gegen Wolfsburg gewinnen können. Die beste Nachricht natürlich, dass Haaland nicht nur wieder einsatzbereit war, sondern sogar direkt getroffen hat und wirkte, als wäre er doch schon wieder bereit, auch für ein Spitzenspiel. Die Hoffnung ist da zumindest da. Davor gab es ja allerdings diese enttäuschende Niederlage gegen Sporting, noch ohne Haaland. Also Dortmund, ja, auf dem absoluten Spitzenniveau in dieser Saison, wenn sie gefordert wurden, Ajax, Champions League, vielleicht auch das Duell gegen Leipzig, dann wollte es noch nicht so klappen. Jetzt konnte man gegen Wolfsburg einen guten Gegner besiegen. Wie gut gestimmt bist du nach den letzten Auftritten und den letzten Wochen, dass man gegen Bayern mithalten kann?
Also die Gegner, die du genannt hast, jetzt bis auf Sporting, also Amsterdam, also Ajax oder RB, waren ja auch alle Mannschaften, die auch extremes Pressing spielen. Die haben Dortmund halt komplett zugeschnürt und da war es halt schwierig. Haaland war zwar gegen Ajax da, aber halt komplett abgemeldet, weil er gedoppelt wurde. Und gegen Leipzig war es halt auch ein bisschen komplizierter. Es ist halt einfach schwierig, wenn die einzige Anspielstation bei langen Bällen, die du hinten rausprellst, quasi nicht da ist. Ich fand den Auftritt bei Sporting sehr enttäuschend eigentlich. Also ich meine, so wenn man sich die Daten anguckt, Ballbesitz und so, war ja alles relativ einseitig für Dortmund, aber so eine klare Spielidee hat echt gefehlt. Die sind dann immer irgendwie maximal bis zum 16er gekommen und dann war es auch schon vorbei. Da war keinerlei Kreativität und mit dem Gegentor war dann eh alles vorbei, auch im Kopf. Wolfsburg war, finde ich, dann ein gutes Zeichen, ein gutes Signal, weil, also abgesehen davon, dass man nach, was waren das, anderthalb, zwei, drei Minuten schon hinten lag, hat man das Spiel am Anfang auch dominiert und die hatten ja auch genug Chancen, auch vor dem oder Ansätze vor dem Rückstand. Und das Spiel in Wolfsburg war auch nie wirklich gefährdet. Da war der Sieg irgendwie nie in Frage. Bayern ist natürlich ein ganz anderer Gradmesser, wobei die, das hast du ja auch angesprochen eingangs, jetzt personell nicht so gut aufgestellt sind. Beziehungsweise eine sehr, sehr problematische Aufgabe vor sich haben. Und das könnte halt Dortmund schon ein bisschen die Karten spielen, zumal die auch zu Hause spielen, da sah es ja in der Vergangenheit immer besser aus als auswärts in München, wo, glaube ich, unter 5-0 fast gar nichts ging. Und ja, also wenn man mit Haaland, der braucht ja theoretisch auch keine Anlaufzeit, der hat ja seinen ersten Torschuss nach einer Sekunde gehabt gegen Wolfsburg nach seiner Einwechslung. Wenn man den ins Spiel bringen kann und dementsprechend nachrückt, weil personell sieht es ja auch besser aus, mit Guerreiro zum Beispiel auf Außen, dann kann es schon was werden. Also ganz pessimistisch bin ich denn nicht, sagen wir es mal so.
Dann lass uns auch mal auf die Bayern gucken. Die reisen an, sind natürlich in dieser Saison vor allen Dingen in der Frühphase schon in bestechender Form gewesen. Jetzt fällt es auch sportlich so ein bisschen ab. Es gab zuletzt dann ja auch zum Beispiel in der Liga eine 2:1 Niederlage gegen Augsburg, mit der wohl keiner gerechnet hat und auch die Ergebnisse fallen nicht mehr ganz so deutlich und dominant aus. Ja, wie viel das dann wirklich mit den Nebengeräuschen auch zu tun hat, weiß man nicht, aber man muss sie, glaube ich, schon erwähnen. Auf der Jahreshauptversammlung ging es heiß her. Es gibt weiter große Diskussionen um den Sponsoring-Vertrag mit Qatar Airways, der bei den Fans für Unmut sorgt. Gleichzeitig hast du eben diese 5 ungeimpften Spieler, die in der Öffentlichkeit für eine Diskussion gesorgt haben. Allen voran Kimmich, der jetzt auch in Quarantäne eben dieses Spiel verpassen wird. Also die Nebengeräusche ziehen sich auf den Platz und ein ganz, ganz wichtiger Anker eben im Zentrum des Spiels von Bayern wird auch gegen Dortmund fehlen. Glaubst du, dass diese Umstände tatsächlich dafür sorgen, dass wir eben auch hier mal in einem Spitzenspiel dann ein Bayern sehen, was nicht so on point abliefert, wie man es eigentlich gewohnt ist?
Also ich habe das Spiel gegen Bielefeld ein bisschen verfolgt. Bayern war natürlich dominant, aber die haben jetzt spielerisch nicht so eine herausragende Leistung abgeliefert, wie sie es halt sonst tun oder den Gegner jetzt so überrannt, wie sie zum Beispiel gegen Bochum gespielt haben. Das ist natürlich schwierig, ne? Ich denke, dass die, wie du sagst, man hat zwar keinen internen Einblick, aber ich glaube schon, dass sie versuchen, das so weit wie möglich vom Team fernzuhalten, was natürlich nicht geht, wenn jetzt ich weiß jetzt nicht, wie der Stand bei Gnabry ist, zwei Spieler Covid-positiv getestet wurden mit Choupo-Moting und Kimmich, dann definitiv ausfallen. Es ist halt so, der Kader der Bayern ist eigentlich qualitativ und quantitativ gut besetzt, aber jetzt fällt halt das komplette Mittelfeldzentrum ja noch zusätzlich aus. Goretzka war jetzt fraglich, war jetzt aber wieder im Training. Sabitzer fällt aus. Also muss man schon gut improvisieren. Aber wenn du halt dann trotzdem ein Tolisso bringen kannst, also dann ist es jetzt nicht allzu schlecht. Ich denke auch, dass Julian Nagelsmann relativ gut darin ist, die Bayern auf so ein Spiel wie jetzt in Dortmund gescheit einzustellen, auch unabhängig von der ganzen Thematik rund um Katar und rund um Corona. Die werden das intern schon deutlich genug abfrühstückt oder abgefrühstückt haben. Deswegen, ich bin da komplett überfragt, beziehungsweise auch gespannt, was so den Ausgang der Partie betrifft, weil Dortmund halt personell jetzt komplett fast, wenn jetzt Bellingham auch fit ist, aus dem Vollen schöpfen kann, zumindest was die erste Elf angeht, und Bayern halt auf zahlreiche Leistungsträger verzichten muss. Auf der anderen Seite ist es halt ein komplett anderes Spiel, was du halt auch nicht mit so einem Auftritt wie in Lissabon oder gegen Bielefeld vergleichen kannst. Da sind halt ganz andere Voraussetzungen. Wohl wissen, dass wenn Bayern das gewinnt, es ja dann ein komfortableres Polster auf Dortmund ist. Ja, eigentlich immer so ein entscheidendes Duell, wie man gegeneinander spielt. Das Ganze nochmal wirklich erhält. Also Bayern sind verwundbar, das hat auch Augsburg gezeigt, aber Augsburg kann, wie wir alle wissen, jeden Gegner irgendwann mal verwunden, vor allem zu Hause. Und ja, also ich denke, das ist, glaube ich, mit das die spannendste Konstellation, die es, glaube ich, in den letzten Monaten und Jahren gegeben hat. Personell wie jetzt angesichts der Umstände.
Na, das wäre jetzt auch so ein bisschen meine Fragerichtung noch gewesen. Ich kann persönlich immer nicht so ganz abschütteln vor diesen wichtigen Auftritten für Bayern München, dass egal wie die Umstände waren, egal ob man vorher mal einen Ausrutscher hatte oder wie die generelle Form war, dass ich so über die letzten Jahre eigentlich immer das Gefühl hatte, wenn es darauf ankommt, dann liefert der FC Bayern einfach meistens sogar mit einem Statement. Und dieses Gefühl kann ich auch vor diesem Spiel nicht so wirklich abschütteln. Was macht dir denn Hoffnung, dass dieses Mal vielleicht doch einfach alles anders sein könnte?
Ja, genau, das meine ich mit Nagelsmann und seiner Fähigkeit, die Mannschaft dann dementsprechend vorzubereiten. Oder die sind ja auch alle erfahren genug, dass sie wissen, worum es geht. Also primär finde ich einfach die personelle Sachlage eigentlich am ausgeglichensten, beziehungsweise dann eher das, was gegen die Bayern spricht. Das ist dieses Jahr im Vergleich zu den letzten Jahren, wo es halt nur Spektakel gab, ob gut oder schlecht, aber Dortmund hat dieses Jahr auch ein bisschen gelernt, so dreckig zu gewinnen. Es war zum Beispiel gegen Stuttgart so ein Spiel, was vielleicht letztes Jahr gar nicht so ausgegangen wäre, wie es ausging, mit so späten Treffern und so ein bisschen chaotischer Phasen, die man dann trotzdem, also wo man das Spiel trotzdem gewonnen hat. Deswegen, Dortmund kann schon auch liefern, wenn es wichtig ist, vor allem, wenn man sie am meisten so ein bisschen unterschätzt, finde ich. Aber wenn der Druck extrem ist, dann wird es halt wieder schwierig, so wie jetzt gegen Ajax oder Sporting, wobei, wenn da das Gegentor nicht fällt, dann geht das Spiel aller Voraussicht nach vielleicht sogar 0-0 aus. Das war ja maximal ausgeglichen. Aber ja, also ich finde, klar ist Dortmund unter Druck, weil sie natürlich den Anschluss halten wollen, müssen. Und Bayern, muss halt gucken, wie sie das personell halt auf die Kette bekommen. Es ist halt schwierig zu sagen, wer da mehr unter Druck steht, weil halt nur ein Punkt die beiden trennt. Ich finde es halt, man muss halt am Ende sehen, wenn jetzt auch Goretzka bei den Bayern ausfällt, hast du halt eine komplette Mittelfeldachse, die komplett wegbricht mit den zwei zentralen Säulen. Tolisso wird dann wahrscheinlich gesetzt sein, ob denn ein Cuisance oder Rocker, die halt die Saison gar nicht noch gespielt haben, wenn mich nicht alles täuscht, das dann auch dementsprechend umsetzen können, ist halt fraglich. Ich denke mal, Rose wird das schon auch dementsprechend ansprechen, dass da gewisse Schwächen sind. Aber die Offensive ist ja halt trotzdem voll besetzt. Und wenn Dortmund Probleme hatte in der Saison, dann war es halt meist defensiv oder halt, weil kein Spielaufbau nach vorne ging. Aber das sollte ja mit Haaland wieder einigermaßen gut funktionieren. Und wenn man nicht unbedingt wieder 2-0 führt nach 9 Minuten und dann meint, die komplette Defensivordnung auflösen zu müssen, dann könnte da schon was bei rumkommen.
Ein wenig Hoffnung auf einen spannenden Meisterkampf und ein spannendes direktes Duell zwischen Dortmund und Bayern ist also gegeben und auch begründet. Lass uns noch gemeinsam tippen. Was glaubst du? Wie geht's am Ende aus?
Ja, solche Fragen mache ich natürlich bei solchen Spielen gar nicht, weil ich dann gar nicht weiß, wohin damit. Ja, also Bayern ist Bayern und Dortmund hat personellen Vorteil und spielt zu Hause. Es ist ja, wenn mich nicht alles täuscht, auch noch offen, wie viele Zuschauer zugelassen sind. Je weniger, desto größer ist in meinen Augen der Nachteil für den BVB in solchen Spielen. Ich tippe mal auf ein 2-2.
Ja, das ist tatsächlich so auch mein Tipp. Kann ich direkt einschreiten und sagen, den habe ich mir auch zurechtgelegt. Ich glaube auch, wir werden auf die große Entscheidung, ob es denn jetzt wirklich spannend wird, werden wir noch ein bisschen warten müssen. Und es wird sich nicht in diesem Spiel entscheiden. Irgendwie habe ich auch im Gefühl, Dortmund vermeidet eine Niederlage gegen München, bleibt damit eng dran. Aber für einen Sieg wird es dann doch nicht reichen. 2-2, torreiches Spiel wieder mal zwischen diesen beiden Teams, könnte ich mir auch gut vorstellen. Und bedanke mich bei Stani Schupp von goal.com, dass er heute bei uns war. Danke dir, Stani.
Sehr gerne, danke auch.
Wir, liebe Hörer, haben dann nach diesem Topspiel natürlich noch den Sonntag in unserer Vorbetrachtung für euch in petto. Dafür müsst ihr einfach nur dranbleiben und dann geht's gleich mit den letzten beiden Spielen des 14. Spieltags der Bundesliga-Saison 2021-2022 weiter hier im Bulli-Special.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind am Sonntag angelangt, heißt, wir haben gerade eben vor der Pause das Topspiel zwischen Dortmund und Bayern besprochen. Und jetzt haben wir fast genauso viel Redebedarf, denn wir sprechen über Hertha BSC. Die haben den Trainer gewechselt vor dem Spiel in Stuttgart. Da müssen sie ran beim VfB und wir sprechen drüber mit Hertha Base Mann und Influencer Marc Schwitzki. Hallo Marc.
Okay, das ist tatsächlich neu. Ja, grüß dich, hi, Julius, moin.
Ja, schön, dass du da bist und wir können ja dann uns heute mal tatsächlich ein bisschen auf die Hertha auch konzentrieren als Gastmannschaft, einfach weil da eben auch eine Menge passiert ist. Es gab ein 1:0, gab es nämlich nicht gegen Augsburg, sondern in der 97.
In die Wunde.
Den Ausgleich und damit auch das Ende von Paul Dardai als Hertha-Trainer. Ja, ein bisschen... Lass uns ganz kurz trotzdem nochmal auf das Spiel zurückblicken. Wie kann das sein?
Wie kann das sein? Also das ist zum einen das sehr altbekannte Defizit in dieser Saison gewesen, Spiele nicht zumachen zu können, weil du deine Konter einfach sehr schludrig fährst. Also man hatte ja schon das Spiel gegen Leverkusen, was nicht allzu weit zurücklief, wo man ja auch kurz vor Schluss noch das 1:1 bekommen hat und 2 Punkte verspielt hat, obwohl man 10 Umschaltsituationen hatte, die man einfach nicht ausgespielt bekommt. Gegen Gladbach hat man 1:0 über die Zeit gezittert. Das hätte man auch früher zumachen können. Und so war das jetzt wieder. Also da kommen wir halt zu diesen spielerischen Defiziten, dass die Mannschaft da nicht in der Lage ist, wenn man 1:0 führt und den Gegner später aufmachen muss, dass man diese Räume zu nutzen weiß, weil entweder der letzte Pass nicht sitzt oder der Schuss nicht. Aber meistens ist es der letzte Pass oder vorletzte. Und jetzt explizit auf dieses Augsburg-Spiel angesprochen, ist natürlich das Ding mit der Rudelbildung so, das hatte Paul Dardai nach dem Spiel auch gesagt, dass man sich damit selber viel mehr aus der Ruhe gebracht hat als alles andere und so stand man bei dieser allerletzten Aktion, auch wenn ich nach wie vor sagen muss, dass Giechewitz diesen Freischuss gefühlt 15 Meter von dem eigentlichen Foul, das nun mal direkt an der Eckfahne war, ausführen darf, naja, hätte man schon nochmal drüber reden können, aber sei es drum, du hast ja danach noch die Chance, das zu verteidigen, stehst aber völlig ungeordnet, weil du eben noch völlig unter Strom stehst, beim Flankengeber steht überhaupt niemand und dann muss Pekarek 1,77, Gregoritsch 1,92 im Strafraum beim Kopfballduell verteidigen und das geht schief und so stehst du plötzlich da.
Und so stehst du plötzlich da und brauchst anscheinend einen neuen Trainer, denn ja, das Spiel zieht nach sich, dass Paul Dardai seinen Posten räumen muss. Direkt danach war auch klar, Taifun Korkut wird folgen. Ich würde ja jetzt mal sehr stark vermuten, so schnell wie die Infos hintereinander kamen, hatte man den auch schon in petto. Trotzdem, ja, kam es dann für mich, also ich bin jetzt nicht fest davon ausgegangen, dass Dardai nach einem 1:1 direkt den Posten räumen muss, dass man da dann auch schon den Nachfolger hat. Oder kannst du es erstmal nachvollziehen, dass gerade diese Leistung jetzt eben das Ende von Dardai bedeutet?
Also ich war tatsächlich ja das erste Mal seit langen Zeiten, aus Pandemiegründen, das erste Mal jetzt wieder im Olympiastadion. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dann quasi bei einem historischen Spiel bin, nämlich dem letzten von Paul Dardai. Ja, schwierig. Also, wenn man Freddy Bobic Glauben schenken mag und das, ja, man kann kommunikativ viele Fehler bei ihm festmachen, aber ich glaube, er ist ein schon direkter Typ und sagt das, was er auch meint, dann war dieses 1:1 nicht ursächlich für diese Entscheidung. Es gab ja davor dieses Spiel gegen Union, das Derby, was man kläglich verloren hat, wo man völlig chancenlos war, wo man keinerlei Esprit oder ähnliches hatte. Es war nicht kampflos, aber es war ohne Esprit, ohne eine wirkliche Idee, dieses Spiel irgendwie, wie man dieses Spiel gewinnen will. Und nach diesem Spiel sagte Freddy Bobic ja, er hätte sehr viele Erkenntnisse für die nächsten Wochen, Monate und Jahre aus diesem Spiel gezogen, was erstmal sehr dick aufgetragen klang. Letztendlich aber wohl darin resultiert ist, dass man das Verhältnis, was ohnehin schon angeknackst war zwischen Pal Dardai und Bobic, nach diesem Spiel gebrochen war und man spätestens da für sich die Entscheidung getroffen hat, gut, wir wollen nochmal einen neuen Impuls, wie es in diesem Geschäft immer so heißt. Und dementsprechend hatte Bobic gesagt, selbst wenn man dieses Spiel knapp mit 1:0 gegen Augsburg gewonnen hätte, hätte das nichts verändert. Das müssen wir jetzt einfach mal den Verantwortlichen so glauben.
Oft ist es ja auch so, tatsächlich bei diesen Trainerfragen, dass auch immer mitspielt, welche Alternativen sind auf dem Markt. Wie viel Glück hatte man da, dass man da tatsächlich Korkut sogar bekommen konnte?
diese Frage, die ist mit doppeltem Boden, glaube ich. Also Korkut hat ja zum einen, also wie soll man es sagen? Also ich glaube, die Personalie hat sich deswegen auch abgezeichnet, weil die sich schon sehr lange kennen, Korkut und Bobic. Die kennen sich schon seit gemeinsamen Stuttgarter Zeiten. Wo Bobic ihn ja damals als A-Jugendtrainer, glaube ich, installiert hatte und seitdem kennt man sich und schätzt man sich, wurde man auch nicht müde zu betonen auf der Pressekonferenz. Natürlich ist es so, dass, also Freddy Bobic verfolgt einen größeren Plan, dass er den teilweise kommunikativ bisschen blöd verkauft, ist das eine, aber ich glaube schon, dass Freddy Bobic einen längeren Prozess für diesen Verein im Sinn hat, weil nichts anderes diesen Verein aus dieser Misere der letzten Jahre rausholen wird. Das ist einfach so. Das ist ein langer Prozess und das ist eklig und das tut weh und da, das ist nun mal so. Und dieser größere Prozess beinhaltet, dass er im Sommer halt eine größere Trainerlösung anstrebt. Es fliegen ja gerade allerlei Namen durch den Raum. Allen voran so Leute wie Roger Schmidt oder Niko Kovac, auch ein Edin Terzic wurde genannt, wobei ich bei dem sehr skeptisch bin. Und das beinhaltet wiederum auch, dass du einen Trainer brauchst, der nur bis Sommer macht. Und in Deutschland gibt es diesen klassischen Feuerwehrmann selten ja noch. Viele wollen dann eher 1,5, 2,5 Jahre haben, um ein Projekt aufbauen zu können. Typhoon Korkut tickt da ein bisschen anders, wenn man sich seine letzten Stationen anguckt, beispielsweise ja Bayer Leverkusen. Und das war dann, glaube ich, einfach der Kompromiss. Hallo?
Entschuldige, ich dachte, du bist noch nicht fertig, das war so ein Halbsatz, entschuldige, ich dachte, du redest noch weiter, dann lass mich wieder übernehmen, ich dachte, da kam die Verbindung dazwischen, das war schon das Ende des Satzes,
Kompromiss. Es ist ein Kompromiss.
Es ist ein Kompromiss auf der Trainerposition, dann lass uns trotzdem auch nochmal auf das nächste Spiel, das erste Spiel von Typhoon Korkut jetzt gucken, das ist nämlich das Duell gegen Stuttgart in Stuttgart und blöderweise aus Hertha-Sicht sind die ja tatsächlich so ein bisschen wieder besser drauf in Form gekommen, haben schon ein gutes Spiel in Dortmund geleistet, sind jetzt auch siegreich vom Feld gegangen am letzten Wochenende 2:1, Silas ist wieder zur Verfügung, es ist eben auch einer dieser offensive Unterschiedsspieler, die Stuttgart bis jetzt eigentlich verletzungsbedingt in dieser Saison noch gar nicht zur Verfügung hatte, wie viel Hoffnung machst du dir denn, dass jetzt direkt der Turnaround mit Trainereffekt quasi gewinnt.
Ja, der Turnaround kann ja auch gewinnen.
Es ist schon spät, es tut mir leid.
Es ist tatsächlich spät, ja. Also man muss mal ganz klar sagen, dass Freddy Bobic sich an dieser Personalie Korkut messen lassen muss. Und diese Personalie beinhaltet ja, dass sie für kurzfristigen Erfolg steht. So, es muss ja quasi von heute auf morgen muss eine Veränderung her, sonst hättest du diesen Trainerwechsel nicht machen müssen. Und sollte diese Trainerpersonalie nicht funktionieren, steht Freddy Bobic unter Druck, dann ist er geschädigt. Und dementsprechend glaube ich, dass das Ziel jetzt schon sein muss, seitens des Vereins, gegen Stuttgart und dann auch danach gegen Bielefeld, das sind die nächsten beiden Spiele, eine Art Turnaround zu schaffen. Und das beinhaltet eben auch, in Stuttgart sich gut zu präsentieren. Stuttgart ist halt ein Team, du hast es richtig gesagt, die von Verletzungssorgen geplagt waren, die jetzt aber langsam wieder in die Spur finden. Spieler kommen zurück. Auch abseits eines Silas einfach viele Spieler, die dann vielleicht mal für eine Woche gefehlt haben oder so und die dem Team aber wehgetan haben, deren Ausfälle. Sodass Stuttgart so gut ist und Hertha in so eine Situation steckt, wo du sagst, wenn wir uns da gut präsentieren und einen Punkt mitnehmen, weil wir nicht genau wissen können vorneweg, wie der Spielverlauf sein wird, muss man damit zufrieden sein und dann spätestens gegen Bielefeld aber gewinnen. So, das ist die Marschroute jetzt. Und wie viel Hoffnung ich da reinstecke, ja, also dass der Kader, Freddy Bobic geht ja ein bisschen mit diesem Trainerwechsel auch die Wette ein, dass der Kader besser ist als das bisher geleistete. Und ich bin ehrlich gespannt, ohne Häme oder irgendwas, ich bin ehrlich gespannt, ob das der Wahrheit entspricht. Und Stuttgart ist da der erste Prüfstein. Ich würde jetzt aktuell, du wirst mich auch noch nach einem Tipp fragen, ich würde jetzt eher auf Tipp unentschieden gehen. Kann natürlich aber auch sein, dass Korkut vielleicht auch auf gewisse Spieler so einwirkt, dass ein paar Prozente mehr irgendwie locker gemacht werden können als in den Spielen zuvor und man das Ding gewinnt.
Das ist natürlich jetzt der Punkt auf unserer Tagesordnung. Der Tipp unentschieden, hast du gesagt. Wie sieht das denn wirklich zahlenmäßig aus? 0-0 oder erwartet uns zumindest Tore?
Also ich glaube schon, dass Tore fallen. Ich glaube schon, dass ja auch Typhoon Korkut, man weiß relativ wenig über seine Spielidee, man weiß aber zumindest, dass er ja als allererstes eben auf gute Organisation sitzt und die Abwehrreihe zu stabilisieren. Hertha hat in der Saison erst einmal 0 gespielt. Ich glaube, das wird jetzt kein zweites Mal passieren. Ich glaube, man spielt 1-1 und dann, wie gesagt, ist das irgendwie, dann nimmt man das mit und das muss dann halt gegen Bielefeld vergoldet werden.
Würde ich mich sogar anschließen dem Tipp, kann mir ein Unentschieden irgendwie auch ganz gut vorstellen. Man, ja, nicht direkt die Niederlage für den neuen Trainer, aber eben auch noch nicht der erste Sieg und dieser Turnaround, den wir angesprochen haben, komplett. Also 1-1 würde ich sogar mitgehen. Bedanke mich bei Marc Schwitzki, dass er heute bei uns war. Vielen Dank, Marc.
Sehr, sehr gerne.
Entschuldige mich für meine Performance in diesem Take. Muss ich ehrlich nochmal sagen. Es wird besser, es war vorher besser und wir haben gleich noch einen Take, den habe ich eigentlich vorher aufgenommen. Da bin ich auch noch ein bisschen fitter geistig, deswegen
entschuldigt. Julius, Paul Dardai hat immer gesagt, es kommt auch ein bisschen auf die Tagesform an, die kann man nicht ganz beeinflussen, also mach dir nichts draus. Beim anderen Take bist du wieder bei 100%, das ist, du bist auch nur ein Mensch, du bist auch nur ein Mensch, das glauben viele nicht, aber ist so.
Das ist so und da hat Paul Dardai voll recht, ich freue mich, wenn er im Januar 2023 zurück an die Seitenlinie von der Hertha kehrt. Bis dahin, hoffentlich hören wir uns noch ein paar Mal wieder und ihr liebe Hörerinnen und Hörer könnt mich gleich wieder hören, wie gesagt in besserer Verfassung nach der kleinen Pause oder morgen, wenn die neue Folge Ballon d'Or erscheint, da rede ich auch wieder mit Marc und gebe mir auch mehr Mühe, das wollen wir auch noch kurz loswerden und dann war es das jetzt mit diesem Take, bis gleich nach einer ganz kurzen Pause.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftrag. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ein letztes Mal herzlich willkommen zurück zum Bully-Special für heute. Wir sind am Sonntagabend angelangt beim letzten Spiel des 14. Spieltages. Dieses Spiel wird stattfinden in Gladbach. Die Mannschaft, die das Derby verloren hat, ist auf dem Weg zur Wiedergutmachung. Und das soll passieren gegen Freiburger, die lange ungeschlagen waren und jetzt irgendwie in Gefahr geraten sind, in eine Negativspirale abzurutschen. Wir besprechen das Ganze mit Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast. Hallo Olaf.
Hallo, moin moin.
Und auf der anderen Seite mit Michael Schröder vom Füchse-Talk. Hallo Michael.
Hallo zusammen.
Ja, die Ausgangssituation für beide Mannschaften nicht die positivsten, die man sich wahrscheinlich so wünschen würde. Olaf, wir blicken zuerst auf die Gladbacher und damit eben auch, ich weiß, du tust es wahrscheinlich ungern, aufs Derby zurück. Da unterlag man am Ende 4-1 in Köln. Wie hast du den Auftritt wahrgenommen und was macht man aus dieser Derby-Niederlage?
Ja, also natürlich die Frust und die Wut war direkt nach dem Spiel ziemlich hoch, aber im Endeffekt, es war jetzt nicht alles super schlecht, also die Niederlage war viel zu hoch, klar, was passiert dann, wir haben das Momentum gerade umgerissen gehabt mit dem 1-1, waren eigentlich dabei sozusagen in Anführungsstrichen das Derby zu gewinnen und dann kommt so ein Fehlpass, der dann alles wieder kippt. Also von daher, und auch, aber ich finde halt gut, wie Trainer und Mannschaft auch mit der Niederlage umgegangen sind und auch der Trainer sozusagen die Verantwortung übernommen hat, also ganz klar Stellung gezogen und sozusagen auch ein bisschen die Fanseele gestreichelt hat. Und von daher ist das jetzt erstmal abgehakt. Ne? Es war jetzt wieder ein Rückschlag auswärts, aber gut, und da heißt es ja Mund abwischen und weiter. Und ja, jetzt kommt Freiburg und das ist eine andere Herausforderung, die wir haben. Unangenehmer Gegner und ja, sehr gut gestartet im Gegensatz zu uns.
Sehr gut gestartet, lange die einzige ungeschlagene Mannschaft in der Bundesliga gewesen, Michael. Dennoch will es jetzt gerade ja nicht mehr so richtig klappen. Nachdem die ungeschlagene Serie gerissen ist, gab es direkt 3 Niederlagen in Folge. Zuletzt dann eben auch gegen den Aufsteiger aus Bochum ein Ergebnis, das 2:1, was Christian Streich als enorm unfair empfunden hat. Und natürlich auch an dich die Frage, wie hast du das empfunden und wie war das Spiel so für dich?
Also ich kann eigentlich alles sagen, was der Olaf gesagt hat. Ich würde nur Gladbach durch Freiburg ersetzen. Und die beteiligten Namen natürlich. Also du sagst 3-mal hintereinander verloren. Das klingt natürlich total krass. War es aber eigentlich gar nicht, weil zumindest im Großteil der abgelaufenen Spielzeit in diesen 3 Spielen war die Leistung eigentlich gar nicht so schlecht. Speziell jetzt in dem Spiel gegen Bochum. Das war einfach ganz, ganz komisch. Also du hast die, ja, beherrscht. Du hattest mehr Ballbesitz, hast trotzdem den Gegner beherrscht. Das ist ja sehr untypisch für den SC tatsächlich in den letzten Monaten und Jahren. Hattest auch Chancen ohne Ende, nur das Ding ist halt nicht rein. Und dann kriegst du halt so ein gefühlt 100 Meter Gegentor. Passiert halt. Also vor diesen Gegentoren hatten wir ein paar jetzt in den letzten Spielen, dass irgendwie der gerade noch so abgewehrte Ball irgendwo hinspringt, wo dann jemand steht und einfach nur einen Fuß hinhält oder einfach aus 42 Metern den Markt zieht und dann ist er drin. Das passiert. Es ist aber nicht so, dass jetzt alles über den Haufen geworfen werden muss, weil die Leistung eigentlich gepasst hat. Das Einzige, was wirklich überhaupt nicht gepasst hat, war einfach die Chancenverwertung. Und das ist, glaube ich, auch das, was Christian Streich dachte oder meinte. Die Chancen, die waren da in Bochum, zu Genüge, da mehr als ein Tor zu machen. Und es hat halt nicht gereicht. Also da verliert man eben. Also Binsenweisheit des Jahres, wenn man keine Tore schießt, dann wird es schwierig mit Gewinnen. Aber wenn man die Chancen wenigstens hat, dann ist es zumindest mal ein Lichtblick, würde ich sagen.
Also einen kleinen Lichtblick kann man auch bei der 3. Niederlage in Folge bei den Freiburgern gewinnen. Olaf, zurück zu den Gladbachern und ja mal der generellen Stimmung. Du hast es gesagt, richtig gut gestartet in die Saison ist man nicht. Man hatte das Gefühl, Mensch, jetzt ist man ein bisschen wieder in der Spur, hat dann aber eben diese ja emotional schwierige Derby-Niederlage auch in der Höhe erfahren. Es gibt ja dann auch die Geschichte um Flo Neuhaus, der diesen Fehlpass, den du auch angesprochen hast, gespielt hat, der ja auch im Interview sich schon mal leicht unzufrieden gezeigt hat. Hast du das Gefühl, da entsteht gerade doch in Gladbach eine Unruhe, die gefährlich werden kann?
Nein, ich glaube, der Zusammenhalt in der Mannschaft und auch mit dem Trainerteam, und das, da ziehe ich auch den Hut vor Ali Hütter, der das recht gut macht, der ist da. Aber natürlich, ein deutscher Nationalspieler wie Flo Neuhaus, der sich auf der Bank wiederfindet, ist erstmal unzufrieden. Wenn dann nicht die Reflexion da ist, dass es auch mit seiner Leistung zusammenhängt, die war nämlich schlecht, dann ist es halt schwierig. Zusätzlich haben wir natürlich jetzt noch die beiden auslaufenden Verträge von Matze Ginter und Dennis Zakaria, die ja auch jetzt zumindest dann in der Winterpause nochmal für Aufregung sorgen werden. Also das ist klar. Es ist alles so ein bisschen schwammig und kann zu was führen, aber wichtig ist jetzt ja genau zu punkten bis zum Winter, damit man da auch Klarheit hat, wo die Reise hingeht, ob man irgendwo im Mittelfeld rumdümpelt oder den Anschluss nach oben weiterhin halten kann.
Also durchaus irgendwie auch ein richtungsweisendes Spiel jetzt gegen Freiburg aus Gladbacher Sicht. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage auch so ein bisschen für die Freiburger, denn 3 Niederlagen in Folge, nachdem man so lange ungeschlagen geblieben ist, das macht einem natürlich, denke ich, von außen betrachtet zumindest schon so ein bisschen Angst, dass es sich jetzt ins komplette Gegenteil verkehren könnte. Michael, wie ist die Stimmung da, dass man jetzt eben diesen kompletten Trendumschwung irgendwie beobachtet?
Ja, also Angst würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe es versucht zu erklären vorhin, nicht so das Gefühl, dass da jetzt was gerissen ist, einfach weil die Leistung nach wie vor stimmt. Es waren alles enge Spiele in dieser Spielzeit bis jetzt, inklusive das Spiel gegen Fürth, war ein enges Spiel. Das kann immer in die eine oder in die andere Richtung ausschlagen. Es wäre jetzt natürlich schön, wenn es wieder in unsere Richtung ausschlägt, ganz klar. Und da bin ich auch bei dir, Olaf. Man muss jetzt einfach mal punkten, bis der Arzt kommt. Einfach gucken, dass man die Leistung bestätigt und dann fallen die Tore auch wieder so, dass man Punkte hat am Ende. Nur wenn ich so geschichtlich auf Spiele in Gladbach gucke, da weiß ich nicht, mit dem Sieg wird es, glaube ich, nichts. Der letzte war 1995 in der Bundesliga, das ist schon ein Eckchen her. Aber gut, also wie gesagt, wir sind Vierter als Sportclub Freiburg, kurz vor Ende der Hinrunde. Das muss man vielleicht nochmal sagen. Deswegen habe ich keine Panik, was jetzt irgendwelche dreimal hintereinander verloren Serien angeht. Das wird schon wieder, denke ich. Wenn man einfach sich wieder hinstellt, die Leistung bestätigt und vielleicht so ein bisschen den Druck erhöht, auch von außen, was die Offensivspieler angeht, weil wir haben jetzt wieder mehr Optionen auf der Bank. Nils Petersen ist wieder im Mannschaftstraining. Demirovic ist, glaube ich, sehr heiß. Der hat noch nicht wirklich gespielt die Saison. Der hätte vielleicht gegen Bochum den Fuß anders hingehalten. Man weiß es nicht. Vielleicht kriegt er da eine oder andere eine Chance am Wochenende schon.
Wir werden mit Spannung draufblicken. Michael hat schon so ein bisschen jetzt auch aufs Personal geblickt. Lass uns das auch nochmal bei Gladbach tun. Olaf, wie sieht's da aus?
Ja, so langsam haben wir wieder eine Abwehr zusammen oder Alternativen für die Abwehr. Nico Elvedi hat ja schon gegen Köln gespielt. Noch nicht in der Form, die er vor seiner Verletzung hatte. Aber das ist natürlich wichtig, dass er zurück ist. Toni Janschke ist auch wieder zurück, zumindest auf der Bank. Also, dass wir da auch eine Möglichkeit haben, falls wieder was passiert. Zudem auch Christoph Kramer wieder da, was dann auch ein bisschen den Konkurrenzkampf im defensiven Mittelfeld nochmal weiter anheizt und aber auch wieder eine Alternative gibt. Also von daher, Personallage wird besser. Wie gesagt, einige sind noch nicht ganz wieder bei der vollen Kraft, aber jedes Spiel hilft da.
Das also die Ausgangslage vor dem Duell von Gladbach und Freiburg. Wir wollen natürlich auch noch gemeinsam mit unseren Experten heute tippen. Olaf, was glaubst du, wie geht's aus?
Ich war in der Vergangenheit erfolgreich, wenn ich unentschieden getippt habe. Dann haben wir meist gewonnen. Insofern gehe ich wieder auf ein 1:1 diesmal.
1:1 der Tipp von Olaf Nordwig an diesem Wochenende. Dann hätten wir natürlich auch noch gerne den Tipp von Michael.
Es steht tatsächlich hier Tipp, Doppelpunkt 1:1 in meinen Notizen. Aber wenn dieser Voodoo-Zauber klappt vielleicht. Vielleicht gewinnen sie ja, wenn ich einen Sieg tippe. Wer weiß, das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Ich sag mal 2:1 Auswärtssieg für Freiburg.
2:1 Auswärtssieg für Freiburg, der Tipp. Ja, ich habe immer so ein bisschen einfach die Neigung, wenn man so drüber redet, für beide ist das Spiel wichtig, beide sollten vielleicht gewinnen, um wieder zurück in die Spur zu finden, dass ich direkt dazu neige zu sagen, Mensch, dann wird es wahrscheinlich ein Unentschieden. Und da halte ich mich jetzt auch mal dran an dieses Gefühl und tippe dann auch ein 2:2. Ich glaube, es wird ein sehr munteres Spiel am Wochenende. Zum Abschluss des 14. Spieltags wäre es natürlich auch schön, wenn wir da ein attraktives Fußballspiel mit einigen Toren sehen. Und ich bedanke mich bei Olaf Nordwig, dass er heute bei uns war. Danke dir, Olaf.
Gerne doch.
Natürlich auch vielen Dank an Michael Schröder. Danke dir, Michael.
Sehr gerne und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und natürlich auch noch vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die heute wieder eingeschaltet haben. Toll, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß. Wir hören uns ja auch dann direkt in den nächsten Wochen wieder. Wartet keine Winterpause auf uns, dann verabschieden wir uns natürlich gebührlich. Jetzt geht's aber direkt in der nächsten Woche weiter. Ich freue mich drauf und hoffe, ihr bleibt gesund und versucht, gute Menschen zu sein. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.